another visitor. Stay a while. Stay forever.
Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
Licht, Gunnar.
Licht, Christian.
Es liegt nicht etwa daran, dass es dunkel wäre bei uns, sondern wir sind schon in der Stimmung von der Welt, in die wir uns jetzt begeben, nämlich eine Welt 600 Jahre in der Zukunft und Tausende von Metern unter der Wasseroberfläche. Und was ist es da in dieser Welt in allererster Linie, Gunnar?
Düster.
Düster, dunkel, Nacht, rabenschwarz. Theoretisch. Nachdem es ein Spiel ist, müssen wir trotzdem noch irgendwas sehen. Aber die Menschen, die in dieser Zukunft leben, tief unter der Wasseroberfläche, die sehnen sich nach ihm, nach dem Licht. Und das drückt sich auch in ihrer Sprache aus und dementsprechend begrüßen sie sich mit Licht.
Nicht alle. Das ist ein lokaler Dialekt, oder? Das sagen doch nur die Atlanter.
Ich dachte, das sei universell in dieser Welt. Aber möglicherweise ist das lokal.
Ich glaube, das Spiel macht sehr viel Worldbuilding und alle Leute begrüßen sich unterschiedlich. Aber da sind wir ja schon mittendrin. Über welches Spiel sprechen wir denn? Wir sprechen über Schleichfahrt, ein deutsches Spiel vom Studio Massive und vom Publisher Blue Byte. Ruhmreicher Publisher Blue Byte, haben wir schon einige Spiele zu gemacht. Über Massive haben wir noch nie gesprochen. Das ist das erste Mal.
Das stimmt. Wir haben bei der Gelegenheit zu diesem Spiel auch mit Massive gesprochen, mit dreien der Gründer und zentralen Personen. Die werden wir später noch kennenlernen, wenn wir über die Entstehungsgeschichte des Spiels reden. Der Publisher, sagtest du schon, ist Blue Byte. Das Spiel ist erschienen im November 1996. Wir sind hier in der, ich würde sagen, in der goldenen Ära von Blue Byte, wo Blue Byte einer der größten, wenn nicht sogar der deutsche Publisher war. Groß geworden mit Spielen wie Great Courts und dann vor allen Dingen Siedler, Battle Isle. 1995 war nicht so das starke Jahr für Blue Byte. Da hatten sie Albion, darüber haben wir schon gesprochen, und Chewie, dieses Grafik-Adventure. Und dann kam 1996, erst im Frühjahr, die Siedler 2 und dann zum Jahresende Schleichfahrt. Beides große Hits für das Studio. Und darüber sprechen wir heute. Also über Schleichfahrt, nicht über Siedler 2.
Oder wir sprechen über Siedler 2. Komm, jetzt entscheiden wir uns schnell noch um.
Spontaner Themawechsel nach 2 Minuten. Sehr gute Idee.
Nee, wir sprechen über ein U-Boot-Spiel und das ist immerhin was Ungewöhnliches. Es ist nämlich kein militärisches U-Boot-Spiel, wie der Name vielleicht so ein bisschen suggeriert. Nicht sowas wie Silent Hunter oder so, sondern es ist ein Science-Fiction-U-Boot-Spiel. Eigentlich ist es, wenn man ganz ehrlich ist, Wing Commander unter Wasser oder vielleicht Privateer unter Wasser oder dazwischen.
Eine Mischung aus Wing Commander und Privateer unter Wasser. Die Konstante hier ist unter Wasser.
Genau.
Ich denke, wir sollten in diese Welt eintauchen, im wahrsten Sinne des Wortes, indem wir mal den Rahmen setzen, in dem das Spiel spielt. Denn wir haben schon angedeutet, wir sind hier in der Zukunft, in einer dystopischen Zukunft einer zerstörten Erde. Und eine der Besonderheiten von Schleichfahrt ist, dass es dieses Weltdesign, dieses Szenario, in dem es spielt, ziemlich ernst nimmt. Indem es da viel Aufwand reinsteckt, nicht nur diese Welt erlebbar zu machen und mit Atmosphäre und mit Inhalten zu füllen im Spiel, sondern sie auch herzuleiten. Unter anderem auch in einer sehr langen und ausführlichen Sektion im Handbuch, viele Seiten lang, wo die gesamte Vorgeschichte dieser Welt erzählt wird. Wir fassen das jetzt mal sehr kurz zusammen, würde ich sagen. Aber das wird postuliert, dass die Welt zu dem Zeitpunkt, als das Spiel rausgekommen ist, in der näheren Zukunft, also in den frühen 2000er Jahren, in unserer Jetztzeit sozusagen, wo wir diese Folge aufnehmen, in die Krise gerät. Und zwar zum einen durch so Dinge wie die Erderwärmung und die völlige Zerstörung der Ozonschicht, aber auch durch geopolitische Instabilität, durch Wirtschaftskriege. Interessanterweise ist es hier in dem Spiel ein Wirtschaftskrieg zwischen den USA und Japan. Heutzutage würde man da Japan streichen und China einsetzen, aber damals war es noch Japan. Und das gipfelt dann im Jahr 2030 in dem Abwurf der ersten H-Bombe, also einer Wasserstoffbombe, durch Indien auf Pakistan. Und darauf folgen dann Jahrzehnte von lokalen Nuklearkriegen. Also kein globaler Krieg, sondern lokaler. Ist aber eigentlich relativ egal, weil die Kombination von diesen ganzen atomaren Kriegshandlungen und der Umweltzerstörung führt dazu, dass so sukzessive die Weltoberfläche zerstört wird. Die Küsten werden überflutet. Australien ist eh schon lange unbewohnbar, weil keine Ozonschicht mehr, ist viel zu heiß da und so weiter. Und 2050 legt sich dann ein nuklearer Winter über die Welt, weil die Atmosphäre durch die ganzen Partikel, durch die Atombomben sich verdunkelt. Seuchen löschen die Menschheit aus. Und es dauert dann noch bis zum Jahr 2100, dann ist die Oberfläche unbewohnbar geworden. Oben auf der Welt, auf den Kontinenten ist dann nichts mehr los. Denn da ist es verstrahlt, da ist alles vereist, da ist es dunkel und die ganzen Ozeane, die sind bedeckt von einer Schicht abgestorbenen, toten organischen Materials. Also oben nichts mehr. Aber wie schaut's unten aus?
Zum Glück sind in der Zwischenzeit auch die Rohstoffe zu Ende gegangen. Man muss wirklich sagen, zum Glück für diese Welt, denn das hat die Menschheit gezwungen, in die Meere zu gehen und da zu versuchen, Rohstoffe abzubauen. Die Chinesen haben das angefangen, die haben so Tiefseestationen gebaut, am Marianengraben zum Beispiel, um da Rohstoffe zu finden. Die anderen haben gesehen, huch, die Chinesen, was machen die denn da? Das müssen wir auch machen. Und haben auch angefangen, Rohstoffe abzubauen und dann entwickelte sich, während oben das Chaos tobte und die Welt immer schlimmer wurde, unter dem Wasser eine Infrastruktur. Da gab es Rohstoffabbaustationen, Stationen, auf denen man wohnen konnte. Da waren Militärs unten, Wissenschaftler, Arbeiter, dann natürlich auch Leute zur Unterhaltung für die ganzen Wissenschaftler, Militärleute und Arbeiter. Und diese Stationen, die sind gewachsen und haben dann angefangen, auch ein bisschen die Oberfläche zu versorgen. Aber als dann alles zusammenbrach und die Meere bedeckt worden sind mit dieser Schicht aus organischem Material und kein Lichtstrahl mehr nach unten drang, da waren die plötzlich eingesperrt, die Unterwasserstationen, die Menschen unter Wasser. Nur noch ein Bruchteil der Menschheit hat das überhaupt überlebt, halt die unter Wasser. Und die haben dann angefangen, sich erstmal ein bisschen zusammenzuraufen, da gemeinsam zu agieren und sind dann aber, sind halt Menschen, in verschiedene Bündnisse zerfallen, die jetzt in bestimmten distinktiven Bereichen der Welt wohnen. Es gibt jetzt drei große Fraktionen und eine vierte gesetzlose Fraktion, die belegen alle gewisse Gebiete und die sind alle ein bisschen verfeindet miteinander, reden aber miteinander und es gibt auch gemeinsame Infrastruktur.
Genau, und das ist also die Konstellation, die sich dann herausbildet, nachdem die Oberfläche unbewohnbar ist. Und dann springt das Spiel aber 500 weitere Jahre in die Zukunft und da wird jetzt auch nicht so wahnsinnig viel erklärt. Im Wesentlichen verfestigen sich diese ganzen Strukturen, bestimmte Technologien entstehen noch und wir sind dann letztendlich im Jahr 2661. Das ist das Jahr, in dem die Handlung des Spiels beginnt. Und nun hattest du schon erklärt, dass diese Welt inzwischen also unter Wasser, aber weltumspannend, besiedelt ist von diesen großen Machtblöcken. Im Atlantischen Ozean, also zwischen Europa und Amerika, ist das die Atlantische Föderation. Das ist im Ersten das, was unserer westlichen Welt entspricht, würde ich sagen, nur halt unter Wasser. Also das ist nominell eine kapitalistische Demokratie. Dann gibt es im Indischen Ozean, also zwischen Afrika und Australien, die sogenannte Clans-Union. Das ist so arabisch-indisch, asiatisch eingefärbt. In der Pazifik, dieses riesige Meer zwischen Asien und Amerika, das ist zweigeteilt. Da ist am Westen des Pazifiks, also da in Asien, da ist das Shogunat. Das sind die Reste von Russland und Japan, die sich da unten zusammengefunden haben. Und an der Ostseite des Pazifiks, also an der Küste von Nord- und Südamerika, da ist die sogenannte Tornado-Zone und das ist die gesetzlose Zone. Da sind die Anarchisten, da sind die Piraten. Da geht alles.
Das Spiel hat sich Mühe gegeben, diese Fraktionen erkennbar zu machen. Das heißt, man kann sie aus der Gegenwart herleiten. Aber diese Welt ist jetzt schon, wie du sagst, schon seit 500 Jahren etabliert im Entstehen, diese Unterwasserwelt. Und die hat jetzt schon eine richtige Geschichte. Alle Fraktionen haben Geschichte miteinander. Es gab Kriege unter denen, es gab Helden, es gab Verräter, es gab Versuche, bestimmte Technologien zu monopolisieren durch eine unabhängige Firma. Da ist schon richtig Geschichte noch im Hintergrund, die unter Wasser abgelaufen ist. Das ist jetzt nicht so hier Atomkrieg und fünf Minuten später geht's weiter, sondern das hat richtig diese Unterwasserentwicklung weitergedacht. Und auf eine durchaus realistische Art, also was halt der Stand der Technik 1996 so hergab, in die Zukunft gedacht.
Ja, also es ist jetzt nicht nur einfach, hast du die Unterwasserkarte genommen und dann da halt verschiedene Fraktionen reingestreut, sondern das Spiel in seiner Rahmenhandlung und auch in seiner Erzählung behandelt auch Fragen des Lebens unter Wasser, der Kultur sozusagen, des Überlebens. Also zum Beispiel, wo kommen denn eigentlich die Rohstoffe her, die man braucht, um überhaupt irgendwelche Städte und Basen zu richten oder unter U-Boote zu bauen und sowas. Da wird natürlich Bergbau unter Wasser betrieben, aber es werden auch Manganknollen geerntet, die unter der Wasseroberfläche existieren, reich an Rohstoffen sind und damit baut die Menschheit Gebäude aus Titan und Panzerglas. Also alles ist hier aus Metall, alles ist aus künstlichen Materialien. Es gibt kein natürliches Material mehr. Es gibt keine Bäume mehr. Die Oberfläche ist völlig unzugänglich. Also dementsprechend ist ja alles künstlich und wie gesagt, tausende von Metern, kilometerweit unter der Wasseroberfläche, alles im Dunkeln. Was essen die Leute in so einer Zukunft, wenn es auch keine Tiere mehr gibt? Die Meere sind ausgestorben. Oben ist alles radioaktiv verstrahlt. Alles Leben ist tot. Da gibt es keine größeren Pflanzen und keine Tiere mehr. Das heißt, Algen sind noch so ein bisschen das höchste der Gefühle. Da wird also Nahrung draus gewonnen. Aber tierische Eiweiße gewinnen die dann auch aus Würmern, Muscheln und Krebsen, die an Thermalquellen in den Vulkanzonen gezüchtet werden, hauptsächlich vor den Galapagos-Inseln. Und dann bauen sie Stickstoff ab. Und das wiederum dient als Düngemittel für den Anbau von diesen Algenfarmen. Und wo kommt die Luft her eigentlich, die man atmet? Die Menschen dort unten sind auch enormem Druck ausgesetzt. Deswegen wird da künstliches Atemgas hergestellt. Helinox heißt das in dieser Welt. Das also genauso abgemischt ist, dass die Menschen dann da unten überleben können und so weiter und so weiter. Die ganzen Fragen, wie existiert da Handel? Wie werden Dinge transportiert? Wie bewegt man sich eigentlich unter Wasser über größere Distanzen? All das sind Sachen, auf die das Spiel versucht, Antworten zu finden.
Das Spiel widmet dem im Handbuch über 30 Seiten. Das ist ein langes Handbuch mit über 80 Seiten und 30 Seiten davon widmet es diesen teilweise auch philosophischen Fragen. Es gibt keine klar böse und keine klar gute Fraktion. Das Handbuch kritisiert sie alle auf ihre Art und bringt aber auch allen Verständnis entgegen. Alle haben auch ihre wirklich eigenen Philosophien. Der Westen ist natürlich individualistisch. Es geht auch darum, wie Kinder ausgebildet werden, wie Menschen Karrieren machen in diesen Welten. All das ist zumindest, wenn nicht ausbuchstabiert, dann zumindest angedeutet. Und durch das Lesen dieses Handbuchs, aber auch durch Dialoge im Spiel, wird diese Welt dem Spieler nahegebracht. Auf eine ungewöhnlich dichte und aufwendige Art, muss man sagen.
Ja, zumal für ein Actionspiel, was es ja im Kern ist. Sagen wir mal eine Action-Simulation, wenn wir großzügig sein wollen. Aber dieses Worldbuilding, wenn wir das zum Beispiel kontrastieren mit einem Wing Commander, das funktioniert dort viel stärker auf der Ebene von persönlichen Beziehungen, von einer Crew, von Menschen, mit denen man interagiert, von einem Schiff, auf dem man unterwegs ist und solche Dinge. Und da ist die Welt zwar auch nominell irgendwie groß und da draußen und sowas, aber eigentlich schnurrt es immer zusammen auf hier, wir sind auf diesem Kriegsschiff und da drüben sind die Feinde und gegen die müssen wir jetzt kämpfen. Das macht Schleichfahrt anders. Also das setzt diese Welt nicht nur dahin als Kulisse und als Staffage, sondern wir bewegen uns da im Spiel durchaus durch. Wir lernen das alles kennen, diese Fraktion. Wir arbeiten für fast jeden auch mal. Wir sind auf fast jeder Seite mal. Und wir sind sowohl im Meer unterwegs, also wir sehen die Welt da draußen, als auch auf den Stationen, die ja geprägt sind von Enge, von Mangel, von Dunkelheit. Und das ist eine Welt, in der nicht nur diese großen Machtblöcke existieren, die prunkvolle Hauptstädte haben und irgendwelche abgelegenen kleinen Außenposten und irgendwelche Produktionsanlagen, sondern es ist eine Welt, in der auch so Zwischenfraktionen existieren. Also gerade in dieser Tornado-Zone, wo einzelne Warlords dann über Dinge herrschen, wo es Piratenfestungen gibt und sowas. Aber es ist auch eine Welt, in der existiert eine fanatische Sekte zum Beispiel mit eigenen Unterwasserbooten, Mox heißen die, und die glauben, dass diese abgestorbene Schicht, die die Weltmeere bedeckt, ihre Gottheit ist. Es ist eine Welt, in der es Mutanten gibt mit telepathischen Fähigkeiten. Das wird nicht stark ausgearbeitet. Das ist nichts, was im Spiel eine große Rolle spielt, aber sie sind da. Es ist eine Welt, in der kybernetische Lebewesen existieren, die sogenannten Beyonden, die werden dann im Laufe der Kampagne zum Hauptfeind. Also das ist schon ein Science-Fiction-Spiel, auch auf seine Art.
Jetzt hast du den Hauptfeind schon gespoilert.
Ja.
Das ist ja dramatisch.
Das Spiel ist 26 Jahre alt. Spoiler ich, was ich möchte.
Das stimmt. Zu den Beyonden kommen wir später noch ausführlicher, aber tatsächlich erzählt das Spiel sehr lange die Geschichte und das Powerplay zwischen diesen drei Hauptfraktionen und den Nebenfraktionen und etwa ab der Mitte schlägt es total um, dann treten diese Beyonden auf als Hauptfeind und dann schließt sich alles zusammen und kämpft gegen diese Beyonden. Und das ist in der Welt ganz logisch und das passiert auch mit so Reibungen und so, die halt in diesen Fraktionen angelegt sind. Die arbeiten jetzt nicht sofort bedingungslos zusammen und so. Und das ist alles ganz schlüssig, muss man sagen. Aber es ist halt tatsächlich fast alles nur Text und ein paar Zwischensequenzen. Also Zwischensequenzen hat es schon viele, das will ich gar nicht runterreden. Und was es aber fast nicht hat, da komme ich jetzt auch nur so deutlich drauf, weil du hast eben mit Wing Commander gesagt, das hat fast keine Personenzeichnungen.
Ja, das stimmt.
Also Personen lässt es links liegen. Es gibt handelnde Personen, es gibt natürlich auch Namen, es gibt viele Gespräche mit Leuten, die du führst, aber mit diesen Leuten gibt das Spiel sich viel weniger Mühe, die sind ihm viel weniger wichtig als diese grundlegende, abstrakte Hintergrundgeschichte, die sie versuchen, möglichst vertieft und logisch und detailreich zu erzählen. Und das ist klassisches Worldbuilding. Das ist nicht so, dass da jemand sich hinsetzt und im Spiel dann dir was erzählt, also hallo, wir sind das Shogunat, wir machen das und das, sondern es entsteht dann, nachdem man das Handbuch gelesen hat, wo das natürlich alles massiv auf einen geworfen wird, entsteht das in Gesprächen, dann unterhalten die sich mal über Erziehung zum Beispiel. Und dann tauscht der super individualistische Held des Spiels, den wir gleich noch genauer vorstellen, seine Erziehungsphilosophie mit jemandem in der Clansunion oder im Shogunat aus. Und dadurch entstehen dann noch neue Facetten.
Ja, apropos Held. Also die eine Person, die natürlich doch deutlich definiert ist, ist unser Protagonist. Denn das sind nicht etwa wir in dem Spiel, sondern das ist eine klare Person. Die hat den bisschen seltsamen Namen Emerald Deadeye Flint. Der ist auch gleichzeitig der Erzähler des Spiels, vor allen Dingen in den Zwischensequenzen, auch im Intro. Da lernen wir ihn als erstes kennen und da können wir ihn sich mal kurz selber vorstellen lassen.
In der Tiefsee ist man nicht unbedingt erst dann am Boden, wenn man den Meeresgrund erreicht hat. Friedenszeiten sind die Flauten für Söldner wie mich. Und ich war dankbar für jeden Auftrag, war er auch noch so langweilig und sinnlos. Es gehört zu den Routineaufträgen eines Söldners, Versorgungs- und Transportbooten Geleitschutz zu geben. Meine Aufgabe bestand darin, einen Schwefeltransport zu bewachen, der vom bengalischen Golf ins argentinische Becken fahren sollte.
So, jetzt haben wir ihn kurz gehört. Sympathische Stimme, harter Typ und dem geht's erstmal schlecht. Und zwar hat er die Aufgabe, einen Frachter zu begleiten, eine Escort-Mission. Wir Spieleprofis wissen ja, dass Escort-Missionen immer ganz schlimm sind. Und so ist es hier auch. Er ist schon ein bisschen so weit runtergekommen, dass er überhaupt Escort-Missionen machen muss. Einen popeligen Schwefelfrachter zu begleiten, ist ein bisschen unter seiner Würde schon. Aber er macht das halt. Und dann wird ausgerechnet dieser Schwefelfrachter angegriffen. Völlig überraschend. Von weit überlegenen Kräften aus dem Shogunat. Die schießen Torpedos und er versucht da noch ein bisschen gegenzuhalten. Aber der Feind ist überlegen und dann wird er abgeschossen.
Nicht von irgendwem.
Das Letzte, was er noch sieht, als er zu Boden trudelt, ist ein U-Boot mit einer grinsend aufgemalten Fratze, einem Maul. Und wem dieses U-Boot gehört, das weiß er. Das ist Hung Long, eine Verflossene und eine Feindin gleichzeitig. Das ist eine Ex-Freundin, mit der er seitdem verfeindet ist. Das sind beide Piraten, sie sind beide Konkurrenten. Sie stehen sich nichts nach gegenseitig. Er hat ihr schon mal das Leben geschenkt, als sie in seiner Macht war. Und sie fängt ihn jetzt ein. Demonstriert ihm sehr deutlich, dass sie ihn jetzt töten könnte, tut es aber auch nicht, sondern schießt ihn in einer Kapsel mit ein bisschen Atemluft aus der Schleuse.
Ein Blick zu dem Frachter bestätigte, was ich schon längst wusste. Zwei feindliche Boote hatten bereits angedockt. Wahrscheinlich war die Sache mit der Mannschaft bereits gelaufen. Bevor ich in Ohnmacht fiel, dachte ich nur noch an mein Versagen und wieso zum Teufel die Anarchisten auf einmal so wild auf Schwefel waren.
Das ist schon ein ganz schön dramatischer Moment und ganz ordentliches Foreshadowing, denn Hung Long kommt noch öfter vor im Spiel.
Ja, echt? Kommt sie so häufig vor im Spiel? Ja, später dann vielleicht mal. Das dauert ganz schön lang, bis man sie wieder sieht.
So, und das ist erstmal ein schlechter Anfang. Jetzt hat er nämlich eine Art Hypothek, eine Schuld auf sich geladen, weil er hat nämlich versagt bei der Verteidigung eines Frachters und hat damit seine Mission vergeigt. Und er rechnet auch damit, dass wenn er jetzt zu seinem Auftraggeber zurückkommt, dass er dann ordentlich Ärger kriegt. Was ich übrigens spontan, also als Spieler, total unfair finde. Er hat doch überhaupt nichts gemacht. Er wurde von überlegenen Kräften angegriffen, mit denen nicht zu rechnen war und der Auftraggeber hat ihn nicht ordentlich ausgestattet. Ich verstehe nicht, dass er überhaupt ein schlechtes Gewissen hat. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, aber er hat ein schlechtes Gewissen und der Auftraggeber, zu dem er dann geht, ist ein Piratenboss, Unterweltboss El Topo, der Maulwurf, der sagt ihm das dann auch deutlich, dass er jetzt hier versagt hat und dass er sich jetzt von ganz unten wieder hochdienen muss. Und das ist das, wo das Spiel dann wirklich anfängt. Wir fangen ganz unten an, was ein ganz okayer erzählerischer Kniff ist, weil man hat gleichzeitig einen erfahrenen Helden, der diese Welt kennt und der in dieser Welt agieren kann und dem man auch abnimmt, dass er das schon gut kann, was er da tun muss, nämlich mit dem U-Boot rumfahren und schießen. Aber er startet nicht mit einem fetten Boot, er startet mit einer Nussschale, hat fast keine Waffen, er muss ganz unten anfangen mit irgendwas, was sich wie eine Trainingsmission anfühlt. Er muss halt dann Müll abschießen, der im Wasser schwebt.
Ja, das ist eine gute Ausgangslage. Da ist natürlich viel Raum nach oben für die weitere Entwicklung. Und die Konstellation ist hier im Spiel ja auch anders wieder als zum Beispiel bei einem Wing Commander so, dass wir nicht fest für eine bestimmte Fraktion arbeiten. Wir sind jetzt nicht beim Militär angestellt in irgendeiner Flugstaffel oder U-Boot-Staffel oder sonst irgendwas, sondern ein freischaffender Söldner, der dementsprechend also nicht nur mehr Freiheiten hat dabei, wem er sich anschließt und welche Aufträge er annimmt, dazu später dann noch ein paar Worte, sondern der vor allen Dingen auch eigenverantwortlich ist für seine Ausrüstung, der also auch nicht einfach so ein Boot mit Waffen ins Dock gestellt bekommt, sondern der da selber investieren muss. Und entsprechenderweise gibt es im Spiel dann also auch ein ökonomisches System, wo wir Geld verdienen als Söldner und das dann wiederum in unser Schiff reinstecken. Und das Spiel zerfällt grundsätzlich in zwei Teile, die sich immer abwechseln. Nämlich einmal sind das die Basen, auf denen wir uns bewegen, diese Unterwasserstädte. Das können auch mal größere Schiffe sein, Kriegsschiffe oder Frachtschiffe, die dann auch als eine Art Heimatbasis dienen. Das Spiel wechselt sehr, sehr schnell und sehr häufig die Schauplätze. Wir sind nie sehr lange an einem Ort, aber es sind immer diese Ruheorte, wo wir dann mit Menschen sprechen, wo wir Aufträge bekommen und annehmen, wo wir unser Schiff ausrüsten, also Geld investieren können, all diese Dinge. Und der andere Teil sind dann die Missionen. Das heißt, wir verlassen durch eine Schleuse dann diese Station und wenn wir eine Aufgabe haben, dann kommen wir automatisch in das Einsatzgebiet und damit in 3D-Grafik. Denn dieser Teil in der Station, das ist 2D-Grafik, da gibt es ein Hintergrundbild von der jeweiligen Station und so ein Fenstersystem, worauf dann die entsprechenden Fenster von den Schauplätzen sich öffnen, Dialogmenüs, Einkaufmenüs und so weiter. Und draußen in der Welt sind wir dann in 3D unterwegs mit unserem Schiff in Wing Commander-artigen Kampfmissionen.
Also es gibt diese Zwischenpunkte und die Missionen. Es gibt aber kein freies Rumfahren. Es gibt nur die Missionsgebiete. Also es ist nicht wie bei Privateer, ne, dass du durch das freie All fahren kannst. Es ist eher wie Wing Commander, dass du eine Mission hast. Die Mission hat ein abgegrenztes Gebiet, das du auch nicht verlassen kannst. Da machst du dann deine Aufgabe und wenn du die Aufgabe fertig hast, dann drückst du auf Autopilot und dann fährst du wieder zurück in den schützenden, rettenden Hafen, wo du dich wieder ausrüsten kannst.
Die einzelnen Gebiete, in denen wir uns da befinden, die Regionen der Welt, die sind immer sehr lokal. Es gibt keine Möglichkeit für uns, ohne weiteres zum Beispiel jetzt von der Atlantischen Konföderation mal eben rüber in die Clansunion zu fahren und mal gucken, was da los ist. Erstens ist das ja viele tausende Kilometer weit weg. Da gibt es zwar in dieser Welt durchaus eine Lösung dafür, die sogenannten Sprungschiffe. Das sind so riesige Kreuzfahrtschiff-große Unterwasserfähren, wo man mit seinem U-Boot dann reingeht und die haben einen speziellen Antrieb, einen Dipolantrieb und sind deswegen in der Lage, in gewaltiger Geschwindigkeit, mit der Geschwindigkeit eines Flugzeugs sozusagen, sich unter Wasser zu bewegen, ungefähr 900 Kilometer in der Stunde. Und damit sind natürlich alle Bereiche der Welt leicht zu erreichen. Aber da gibt es eine große Firma, Entrox heißt die im Spiel, die hat das Monopol auf diese Sprungschiffe. Auch das spielt eine große Rolle, sowohl in der Welt dieses Spiels als auch in der Handlung des Spiels. Denn was wir dann im Laufe schon des Einstiegs erfahren, ist, dass dieser unbescholtene Schwefelfrachter, der da unversehens überfallen wurde, dass da natürlich doch etwas mehr dahinter steckt, dass dieser El Topo, unser Auftraggeber, nämlich auf irgendeinem Wege an die Baupläne von diesem Dipolantrieb gekommen ist. Dass er in der Lage wäre, wenn er es denn entschlüsseln könnte und seinen eigenen Antrieb entwickeln könnte, das Monopol von dieser Entrox Corporation zu brechen. Und irgendwie hat das Shogunat das spitz bekommen, dass sie an Bord von diesem Frachter transportiert werden, diese Pläne, und daher der Überfall. Und dann entsteht also auch unsere erste Hauptmission, der wir ungefähr die erste Hälfte der sehr langen Kampagne lang folgen, nämlich mal rauszufinden, wer hat denn das geklaut, diese Baupläne, wo finden wir die, um diese Person aufzuspüren und die Pläne zurückzuholen. Das ist der erste Teil unserer Aufgabe.
Das führt einen auch durch verschiedene Schauplätze und so. Aber vielleicht sollen wir noch die Schauplätze ein bisschen genauer beschreiben. Also wenn immer du an einen neuen Schauplatz kommst, also eine neue Unterwasserstation, dann wird dir in einem Renderfilm vorgestellt. Man sieht sozusagen den Anflug von außen, kriegt dann ein ganz gutes Gefühl davon, wie das von außen aussieht. Und das bleibt dann als Standbild stehen. Und dann werden da so Räume in dieser Station eingezeichnet. Und das sind tatsächlich nur so ganz einfache, da klickt man einfach drauf, ist eher so ein bisschen wie auf den Kalender in Anstoß klicken, also so ein statischer Screen, wo man ein neues Fenster aufmacht. Und da sind dann diese Räume und die sind in so einem 3D-Rendering mit ein ganz bisschen Animationen dargestellt. Und wenn du da mit Leuten sprechen kannst, dann haben die da einen Namen und dann klickst du da drauf. In manchen Bildern sind dann halt keine zwei Leute, mit denen du sprechen kannst. Und da macht das Spiel eine ganz erstaunliche Entscheidung, finde ich, die das Gefühl, das man in dem Spiel hat, sehr bestimmt. Also es zeigt dir diesen Raum in einem Rendering mit ein bisschen Animation. Es zeigt ja, wenn du auf eine Figur klickst, kein Bild mehr von der Figur. Das heißt, die Leute, die bleiben alle sehr unpersönlich. Du siehst sie nur schemenhaft oder in relativ grober Grafik. Da bleiben die gesichtslos. Die werden dann lebendig in den Gesprächen und das geht auch echt hin und her. Und das sind so Auswahlmenüs und der Dead Eye Flint hat auch Möglichkeiten, da auf unterschiedliche Arten zu agieren und kann sich da auch Vorteile rausholen, wenn er sich gut verhält und sich ganz ordentliche Nachteile bis zum Game Over einhandeln, wenn er die falschen Antworten gibt an ein paar Stellen. Und es bleibt immer so ein bisschen abstrakt. Es hat ein bisschen was Text-Adventuriges. Und diese Orte, die du da findest, auch in großen Stationen, sind relativ wenige. In einer großen Stadt wie Floating Bombay vielleicht 6 oder so. Und ein paar sind immer gleich. Es gibt immer einen Dock, das ist da, wo abgereist wird. Es gibt immer einen Waffenhändler, das ist da, wo du dein Schiff ausrüstet. Darüber sprechen wir noch in mehr Detail. Und die ganzen anderen Orte sind alles so bisschen Atmosphärenorte und im Wesentlichen nur Orte, wo dann Leute auftauchen. Und es kann auch mal sein, dass du so ein Gespräch führst, dann sagt er, geh doch mal zu dem. Dann führst du ein kurzes anderes Gespräch, dann sagt er, geh zu dem. Und dann zieht dich die Handlung über so 3 Dialogfenster in einer Station, bis du endlich dann die Botschaft hast, so jetzt tu das und fahr raus. Ist ein bisschen eine schräge Entscheidung alles, das so zu machen, aber ist ganz funktional im Spiel.
Es ist dieser Kompromiss, möchte ich was sagen, den das Spiel da eingeht, dass es dir keine Bewegungsfreiheit in der Welt geben möchte, aber trotzdem das Gefühl geben möchte, dass du einen gewissen Handlungsspielraum hast über die Dialoge, die du führen kannst und die Entscheidungen. Das Handbuch sagt dir ja auch, dass die Missionen, die du bekommen kannst, abhängen davon, also die Nebenmissionen, in der Haupthandlung geht das immer linear durch, aber du kannst Nebenmissionen annehmen, aber das hängt davon ab, wie du dich in den Dialogen verhältst. Je nachdem, mit wem du wie sprichst, auf welche Art und Weise du sprichst, stehen dir da unterschiedliche Möglichkeiten offen oder nicht. Das ist gar nicht so leicht, das nachzuvollziehen, um ehrlich zu sein. Und das ist einer der interessanten Aspekte an dem Spiel, dass obwohl das in Deutschland ein sehr beliebtes und populäres Spiel war zu seiner Zeit und bis heute sehr beliebt ist, das war ja eines der Spiele, das ich, sollten wir der Vollständigkeit halber noch sagen, dass sich unsere Unterstützer gewünscht haben. Deswegen machen wir diese Folge heute, ist das nicht sonderlich gut dokumentiert. Es ist mir zum Beispiel nicht gelungen, irgendwo eine klare Erklärung zu finden, wie viele Missionen es eigentlich gibt in dem Spiel und welche Nebenmissionen von welchen Entscheidungen abhängen. Es gibt kein offizielles Lösungsbuch für das Spiel, nur ein inoffizielles von Carsten Borgmeier, das habe ich mir gekauft und das ist... Also, naja, das grenzt an eine Frechheit, dieses Buch. Aber da ist auch da, also die interne Logik des Spiels ist da nicht aufgedröselt oder nachvollziehbar. Aber das scheinen mir auch keine wahnsinnig komplizierten Dinge zu sein. Es gibt zum Beispiel, man kommt nach einiger Zeit in die Hauptstadt der Atlantischen Föderation, Neopolis heißt die, und da gibt es eine Bar, da kann man einem gewissen Terry Geld geben für einen Drink oder eben nicht. Und der empfiehlt uns dann wiederum einem seiner Kumpel weiter, der ist irgendwo anders in Neopolis und wenn wir mit dem reden, dann fragt er uns, hey, hast du dem Terry Geld gegeben? Und dann kannst du entweder die Wahrheit sagen oder du kannst lügen. Und wenn du ihm die Wahrheit sagst, denn er weiß das längst, er hat mit Terry gesprochen, dann hat er einen Auftrag für uns. Und wenn du ihn angelogen hast, dann halt nicht. Ja, das ist jetzt keine sonderlich komplexe Entscheidungslogik, die da dahinter steckt. Aber es ist ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Na, manches zieht sich auch ein bisschen länger, wenn du in der Clansunion unterwegs bist und da von einer Händlerin Zigaretten kaufst und die dann auch ganz toll findest, also lobende Worte ihr gegenüber äußerst, dann hat ein anderer Händler auf einer anderen Station später davon gehört und hat dann einen Lieferauftrag für dich, weil er dir vertraut. Das liegt immer nicht so weit auseinander, ist jetzt nicht so, als ob eine Entscheidung hier am Ende des Spiels dann eine große Rolle spielen würde, aber manchmal öffnen sich halt solche Wege zu Nebenaufträgen oder verschließen sich in Abhängigkeit von solchen Dialogsituationen.
Ja, es ist auch nicht so wichtig. Ich habe nicht das Gefühl, dass das zentral ist für deine Fähigkeit, das Spiel zu lösen, dass du alle Nebenmissionen machst. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Nebenmissionen dem Spiel so wahnsinnig viel hinzufügen. Wenn wir ganz ehrlich sind, hat es auch so genug Missionen.
Ja, das geht halt ums Geldverdienen. Die Nebenmissionen bringen dir nochmal extra Geld. Und das ist nicht unwichtig.
Ja, so ganz große Geldknappheit hat es auch nicht von Haus aus, finde ich. Ach, doch. Ach, das ging schon. Ich habe vielleicht auf easy gespielt, vielleicht liegt's daran.
Ja, okay. Also über die ganze Spielökonomie und so, da kommen wir dann natürlich noch dazu, aber der wesentliche Punkt ist hier, es gibt diese Nebenmissionen, die sind in erster Linie dafür da, um zusätzliches Geld zu verdienen und Geld wiederum brauchst du als Söldner schlichtweg, um es in deine Ausrüstung stecken zu können. Und Ausrüstung in dem Spiel heißt nicht Schiffe. Es gibt 4 Schiffe, die einfach linear eins besser sind als das das andere. Aber die werden dir zu bestimmten Punkten der Kampagne zur Verfügung gestellt. Die kann man also nicht kaufen, verkaufen oder tauschen. Man ist gerade in diesem ersten Schiff, in dieser, ja, es wird immer als Schrottmühle beschrieben von allen im Spiel, auch von Emerald Flint selbst, der sich sehr darüber beschwert. Hiob heißt die. Die ist gar nicht so schlecht. Völlig okayes U-Boot. Und da bist du lang drin unterwegs. Also das ist schon relativ klar die Viertel des Spiels, würde ich sagen, wo du dann immer neue Schiffe bekommst. Aber die Kampagne ist lang. Du bist also wirklich ewig mit diesen Schiffen unterwegs. Da musst du dann kein Geld reinstecken, weil die bekommst du gestellt. Das fließt alles in die Ausrüstung.
Davon gibt's aber genug. Das Spiel hat nur diese vier Basis-Schiffstypen, aber bei der Ausrüstung kannst du einiges aufrüsten und du hast auch Verbrauchsmaterialien, weil du hast eine Bordkanone, das ist deine Standardwaffe, die kannst du auch noch aufrüsten. Damit kämpfst du auch und die verbraucht im Wesentlichen nur Energie und keine Munition, Gott sei Dank. Aber es gibt halt richtig viele Torpedosorten, von denen auch nur begrenzt viele mitnehmen kannst. Und für bestimmte Missionen solltest du bestimmte Arten ausrüsten, legt das Spiel dir nahe. Damit kannst du was machen. Für die Torpedos brauchst du, um sie abfeuern zu können, Magazine. Die musst du einbauen und die gibt es in unterschiedlichen Größen und derartigen Dingen. Dann gibt es später noch experimentelle Waffen und dann gibt es noch Geschütztürme. Das ist ganz cool. An das erste Schiff kannst du gar nichts dran bauen, aber an die späteren Schiffe nach und nach kannst du Geschütztürme bauen, die entweder dahin feuern, wo du auch hinfeuerst, dann ist es halt ein bisschen mehr Feuerkraft, oder die du mit einer Software ausrüsten kannst und die Software, die kann die dann unabhängig steuern und unabhängig schießen lassen. Und dann gibt es auch wieder unterschiedliche Softwarearten. Es gibt Software, die ist gut gegen angreifende Torpedos und dann schießt die ganz gut Torpedos ab. Und dann gibt es Software, die ist halt gut gegen andere Schiffe. Und für bestimmte Missionen möchte das Spiel dann am liebsten, dass du die Software nochmal austauscht. Und dann gibt es noch Abwehrsysteme und Generatoren und Schiffshäute, also Panzerung.
Sonare verschiedene.
All das, und es ist relativ viel. Man sieht das auch, wenn man im Cockpit sitzt. Da ist relativ viele Anzeigen, komplexes Bild, was dir entgegenspringt. Und viele von den Sachen, die du auf dem Bildschirm siehst, beeinflusst du mit der Ausrüstung, die du dem Schiff hinzufügst. Und das ist schon richtig. Die meiste Zeit hast du das Gefühl, du hast ein bisschen zu wenig Geld und hängst da so ein bisschen hinterher.
Ja, das klingt jetzt relativ umfangreich und komplex, dieses Ausrüstungssystem. Das ist es in der Praxis nicht. Zum einen, weil das Spiel das natürlich strecken muss auf die sehr lange Laufzeit seiner Kampagne. Deswegen kriegst du auch viele Dinge erst spät. Und das macht das Spiel schlichtweg dadurch, dass es bestimmte Technologiestufen nur auf bestimmten Schiffen erlaubt. Mit deinem ersten Schiff, da sind dir halt viele Dinge schlichtweg verwehrt. Selbst wenn sie in den Läden angeboten werden, bessere Rüstungstypen oder Geschütztürme oder sowas, kannst du sie da schlichtweg nicht einbauen. Das andere ist, dass natürlich das Geld ein bisschen limitiert ist. Aber auch in den meisten Fällen gibt es eine sehr klare Progression der Stärke. Bei den Bordwaffen zum Beispiel, sobald eine stärkere verfügbar wird und du sie auch in dein Schiff einbauen kannst, ist das in der Regel die beste Wahl, es zu tun. In der Regel. Es gibt vielleicht ein paar Ausnahmen. Die einzige und größte Varianz existiert bei den Torpedos. Das ist die wesentliche taktische Entscheidung. Es ist nicht so, dass du vor einzelnen Einsätzen, einzelnen Missionen jetzt lange überleben müsstest. Was für eine Mission nehme ich denn da eigentlich mit? Oder wenn du Geld bekommen hast, dass du dann erstmal Stunden im Ausrüstungsscreen überlegst, okay, was kaufe ich mir jetzt davon? Nee, so ist das nicht. So groß ist die Vielfalt dann auch wieder nicht. Wie gesagt, mit Ausnahme der Torpedos. Da scheint das Spiel und seine Designer, die Jungs von Massive, scheinen da großen Gefallen dran gefunden zu haben, wie die funktionieren und wie sie einsetzbar sind. Da ist nämlich recht viel Logik auch reingeflossen in diese Torpedos. Wie sinnvoll das alles ist, wenn wir dann gleich noch sehen, wenn wir die mal im Kampf mitnehmen. Aber erstmal gibt es da einen sehr ordentlichen Schwung an Auswahl.
Für manche Missionen macht man sich darüber gar keine Gedanken, eigentlich vor den meisten, und dann fährst du einfach los und dann scheiterst du und dann wirst du wieder zurückgesetzt auf dein letztes Safe Game, das ja auf einer Station war. Du kannst in den Missionen nicht speichern und dann überlegst du es dir nochmal.
Ja, und fairerweise muss man dazu sagen, wenn du etwas gekauft hast, kannst du es für den gleichen Preis auch wieder verkaufen. Also ein Umbauen deines Schiffes wird nicht bestraft.
Das ist total nett. Das ist wie ein Loadout eher und nicht wie so ein Rollenspiel-typisches Ich-kaufe-was-System und dann kauft der Händler für 10% des Wertes zurück, wenn du dich verklickt hast. Gott sei Dank ist das nicht so. Das Spiel will, dass du damit auch experimentierst und dass du damit ein bisschen ausprobierst und auch die Wirkungen kennenlernst.
Sofern du dir die Sachen leisten kannst, genau. Dann lass uns doch mal auf eine Mission gehen, Gunnar. Dann packen wir doch mal unser U-Boot mal voll, steigen wir ein, öffnen die Schleusen und gehen mal raus in die Welt. Fangen wir doch mal damit an. Wie sieht's denn da draußen eigentlich aus?
Das ist eine 3D-Engine von 1996. Das Spiel hat in der Verkaufsversion noch keine Grafikbeschleunigung. Also das sieht aus wie ein Spiel vor der 3DFX-Ära. Ein Jahr später gibt es einen Patch, dann gibt es auch 3DFX-Unterstützung, also Hardware-Beschleunigung. Ich weiß jetzt nicht, ob jeder das so vor Augen hat, aber die Spiele vor der Hardware-Beschleunigung, die haben einen relativ crispen Pixel-Look zu der Zeit. Und die nach der Hardware-Beschleunigung haben transparente Explosionen, alles ein bisschen verwaschener und aber auch alles natürlich dann schneller dadurch. Und dies hier ist eine ziemlich ausgefeilte Software-Engine von 1996, also 3 Jahre nach Doom.
Sind hier natürlich schon in der Super-VGA-Ära, also das ist schon eine 640x480 Auflösung.
Schon ziemlich detailliert sieht es aus, finde ich, für ein Pixelspiel der Zeit.
Ja.
Wie in Privateer hast du ein Cockpit und das Cockpit ändert sich auch signifikant in jedem dieser 4 Schiffe, das du hast. Und das ist so ein richtiges Cockpit. Du hast nicht den ganzen Blick auf die Welt. Da sind auch große Streben, die dir den Blick verwehren. Das ist nicht so ein freier Blick, als würdest du im Wasser sein. Du hast ein deutliches, starkes Gefühl davon, in einem Schiff zu sein. Ich finde das immer super. Ich mag Cockpits total. Ich schalte die auch nie weg.
Könntest du in dem Fall aber durchaus, also nicht wegschalten, aber du kannst auf eine Verfolgerkamera umschalten. Da siehst du dann viel mehr von der Spielwelt.
Das ist auch ganz praktisch, ehrlich gesagt, das zuweilen zu tun, weil so groß ist die Übersicht aus der Ego-Perspektive nicht, aber es geht schon und ich finde das Schiffsgefühl, das gehört schon dazu. Das ist natürlich dunkel, wir sind unter Wasser und es ist alles relativ farbarm. Grün- und Blautöne dominieren natürlich und das Spiel verstärkt das auch noch, weil grün ist die Farbe, in der die Bedienelemente leuchten. Das heißt, alles, was du siehst, ist eigentlich grün und blau. Und was störend ist aus heutiger Sicht, ist, die Sichtweite ist nicht sehr hoch unter Wasser. Ich habe das Gefühl, das ist nur ein paar Meter weit, aber so wie das Spiel das darstellt, sind das 50 Meter oder so, die du sehen kannst. Und das kommt mir immer zu kurz vor.
Ja.
Aber es sieht nett aus. Du siehst im Wesentlichen den Boden und oberhalb des Bodens siehst du eigentlich fast gar nichts, nur so Bläue, weil wir haben es schon gesagt, die Fische sind ja alle tot. Es gibt ja keine lebenden Tiere mehr in dieser Welt, ja nur noch so Algen und so. Und da treibt aber auch nichts. Das ist eine tote Welt. Es wächst auch nichts am Boden. Was du halt siehst, ist Meeresboden, also schon Relief, und alles andere ist in irgendeiner Form menschlich oder Maschine.
Ja, also es gibt ja keinen Nebel, der die Sichtweite beschränkt, sondern es ist halt einfach dunkel und alles verschwindet dann nach, ich würde sagen, eher 100 Metern so in der Dunkelheit. Und das ist auch ganz hübsch gemacht, weil gegnerische Schiffe oder Gebäude oder sowas, die sich da rausschälen oder verschwinden, die werden auch erstmal entsättigt, ja, von der Grafik-Engine. Da werden erstmal die Farben rausgenommen, vor allem die Rottöne, und dann verschwinden die so in grauen Silhouetten in der Tiefe. Aber das ist jetzt keine sehr hohe Sichtweite. Wobei man kann sich, je nachdem, welche Perspektive man einnimmt, aus der Spielerperspektive müsste man sagen, ja, okay, da kann ich nicht allzu weit sehen. Aus der logischen Perspektive müsste man sich fragen, wo überhaupt das Licht herkommt da unten. Warum kann ich denn überhaupt um mich rum irgendwas sehen? Weil wir sind ja hier, wie gesagt, viele tausend Meter unter der Wasseroberfläche und hier müsste eigentlich alles stockdunkel sein da unten. Aber das ist es nicht, da macht das Spiel logischerweise Konzessionen und zumindest meine direkte Umgebung kann ich erkennen. Nun ist ein wichtiger Punkt logischerweise, auch gerade in Abgrenzung von den spielerischen Vorbildern, also von einem Wing Commander oder einem Privateer, die ja im Weltall spielen, ist hier die Anwesenheit einer Oberfläche, eines Reliefs, denn es gibt ja nun den Untergrund und das Spiel spielt auch immer am Boden. Das ist auch wichtig, ne? Man könnte sich durchaus vorstellen, dass in so einer Welt, in der kilometerweit Ozean über mir drüber ist und wo auch große Frachtschiffe durch die Weltmeere fahren, dass man da halt einfach irgendwo im Wasser unterwegs ist. Also wieder in einer Art Weltallsituation, wo um dich rum erstmal nichts ist. Aber das macht das Spiel nie. Du bist immer am Boden, in Bodennähe, also um irgendwelche Basen herum oder um irgendwelche Gräben oder Schluchten herum und drin und so weiter. Und dieser Boden ist deswegen super wichtig und auch sehr angenehm, finde ich, als Orientierungselement, weil im Gegensatz zu einem Wing Commander oder so, weißt du halt immer, wo oben und wo unten ist. Das ist schon ganz nett.
Ja, wenn du so Überschläge machst oder sowas, dann ist das immer ganz klar, wo oben und unten ist. Und das ist ja was einem im freien 3D-Raum oft misslingt, dass man da die Orientierung verliert und dann nicht weiß, wo man gerade lang fliegt. Und hier ist das deutlich klarer. Es gibt keine schwebenden Installationen. Die Schiffe schweben logischerweise im Wasser, aber alles andere ist am Boden verankert. Theoretisch gibt es schwebende Städte, aber die siehst du nicht in den Missionen. Hier gibt es Bodentürme und Stationen auf dem Meeresgrund und massenhaft Geschütztürme. Boah, haben die alle Geschütztürme gebaut, ey.
Ja, eigentlich ist die Konstellation ganz schick. Ich habe das am Anfang überhaupt nicht begriffen, muss ich ehrlich sein, weil ich damit gar nicht gerechnet habe. Aber wenn du Missionen hast, die zum Beispiel mandatiert sind von einer Station, wie ich am Anfang ist es ja so Zeug wie patrouillier mal die Umgebung von uns ab, guck mal, ob irgendwo Piraten auftauchen. Später hast du dann auch Verteidigungsmissionen zum Beispiel, wo irgendeine Basis angegriffen wird oder eine Stadt. Das sind ja Unterwasserstädte, muss man schon mal deutlich sagen. Viele von diesen Orten, an denen du bist, sind nicht irgendwie ein kleines Kabuff, irgendwie ein Außenposten, ein Forschungsposten irgendwo im Weltmeer, sondern das sind schon Städte, wo viele Tausende von Leuten drin leben. Oder es sind riesige Fabrikanlagen oder sonst irgendwas, also in der Fantasie der Welt. Und wenn du auf die Mission gehst, die halt um so ein Gebilde herumspielt, dann siehst du das auch auf der Karte. Ja, dann beginnst du tatsächlich vor diesem Gebäude. Nur die sind dann halt irgendwie vielleicht 5-mal größer als dein U-Boot. Also da fragt man sich dann schon, wie diese riesige Stadt Neapolis, in der ich gerade war, auf einmal zusammenschnurren konnte auf die Größe von ja einem Wohnblock und 3 Geschütztürmen drumherum. Aber das Spiel muss da logischerweise Kompromisse machen und die Größenverhältnisse passen da also vorne und hinten nicht zusammen. Aber eigentlich ist der Schauplatz konsistent. Wenn ich aus der Stadt rauskomme, dann befinde ich mich mit meinem Boot auch vor dieser Stadt und kann zum Beispiel auch tatsächlich diese Stadt verteidigen, wenn sie angegriffen wird.
Ja, also diese Kompromiss mit der Größe, das ist schon ein bisschen schade, aber das ist schon okay. Das ist ja für 3D-Spiele jetzt auch nicht so einfach, so große Objekte darzustellen, obwohl das Spiel gibt uns später noch ganz schön große Objekte. Aber da, wo es zählt dann, nämlich als bewegliche Schiffe.
Ja, bei den großen Frachtschiffen und Kampfschiffen, ja.
Genau, und wir schauen in die Welt, ich habe schon gesagt, aus dem Cockpit heraus und dann siehst du halt massenhaft Anzeigen, also wirklich relativ viele. Du kannst sehen, ob dein Autopilot noch an ist. Du hast einen Sonar, eins nach vorne und eins nach hinten. Du hast einen genauen Überblick über deine Schiffspanzerung an 4 Stellen des Schiffes, also in allen 4 Seiten des Schiffes. Du hast einen Kompass, du hast so eine Art Threat Meter, das so aufleuchtet, wenn du halt in Gefahr bist. Du hast eine Reihe von Farbkodierungen für bestimmte Sachen. Du hast Positionsanzeigen, wie hoch du über dem Meeresgrund bist und wie laut dein Schiff gerade ist, wie viel Zeit seit dem Missionsbeginn verstrichen ist und wie viel Entfernung du zum Boden hast und was für einen Winkel du zum Boden hast. Und natürlich ein Fadenkreuz mit so einem Vorhalten wie in den Weltraumspielen. Ach, und in der Mitte des Bildschirms, entweder hast du da so eine Karte, ein bisschen wie in den Weltraumspielen mit so Voxelobjekten, wo die Gegner als Säulen dargestellt sind und je höher die Säule ist, desto höher sind sie über dem Boden und auch die Verbündeten. Das kann, wenn du halt einen Gegner aufschaltest, also an ihn ranfliegst und dann mit aufschalten, dass du aufschaltest, dann siehst du da eine Repräsentation des Gegners, wo du auch seine Manöver siehst und wo du auch über den noch ein paar zusätzliche Informationen kriegst, vor allen Dingen seinen Namen und seinen Waffentyp. Das ist unterschiedlich von Schiff zu Schiff. Die späteren Schiffe haben mehr Displaymöglichkeiten und größere Sachen, aber das sind die groben Elemente. Das ist ganz schön viel, finde ich. Da passiert ganz schön was.
Ja, das ist noch das Erbe der Flugsimulation in diesem Genre. Das erhält sich hier auch noch. Diese ganzen Anzeigen haben theoretisch natürlich auch den Hintergrund, dass sie dir helfen sollen bei der Orientierung im Raum. Also wie verhält sich mein Boot in diesem Fall eigentlich gerade im Vergleich zu seiner Umwelt? Wie schnell ist es? Wie hoch ist es? In welchem Winkel fliegt es? Und so weiter. Und diese ganzen Hilfsanzeigen, ich weiß nicht, wie dir das ging, die sind völlig überflüssig in diesem Spiel. Also an welcher Höhe befinde ich mich gerade über dem Meeresboden? Ja, hallo, das sehe ich. Ich sehe den Boden unter mir. Brauche ich keine Anzeige dafür. Am ehesten noch der Kompass. Selbst eine Geschwindigkeitsanzeige. Nachdem ich einen Boden habe, ist das eine ganz andere Geschichte als in der Flugsimulation, wo ich die Geschwindigkeit eigentlich nur einschätzen kann anhand einer Anzeige, weil mir ja Referenzpunkte fehlen. Das ist hier in diesem Spiel nicht so. Ich habe den Referenzpunkt in den allermeisten Fällen direkt unter mir. Ich sehe an meiner Geschwindigkeit relativ zum Boden, wie schnell ich bin. Das ist eigentlich sehr gut, weil das Spiel sehr vieles intuitiv erfassbar macht, durch eben zum Beispiel die Anwesenheit eines Bodens. Auch diese voxelbasierte Umgebungskarte, die du da gerade erwähnt hast nebenbei. Das ist natürlich inspiriert von dem Modell in Elite, wo du sowas ja auch schon drin hattest, mit diesen Balken, wo die Höhen dargestellt werden, wie du das schon gesagt hattest. In Elite ist dann halt so ein virtueller Horizont angenommen, der sich an meinem Raumschiff orientiert. Auch das brauche ich wiederum in diesem Spiel gar nicht, weil es gibt ja schlichtweg einen Boden. Ja, das Spiel kann mir einfach den Boden des Meeres zeigen als Karte und dann darauf platziert die Feinde. Das ist super gut lesbar. Also Orientierung in Schleichfahrt ist ziemlich völlig unproblematisch und wird eigentlich nur dadurch wieder ein bisschen konterkariert, dass unter Wasser alles gleich aussieht. Es gibt keinerlei Varianz bei den Bodentexturen. Die Basen sehen im Spielverlauf auch alle gleich aus. Selbst die Schiffe sehen alle gleich aus. Die unterscheiden sich natürlich von Fraktion zu Fraktion. Aber in den meisten Fällen trittst du ja immer nur gegen eine Gegnerfraktion an. Also es ist fast ein bisschen schade, hätte es mehr Varianz gegeben, auch in der Ausgestaltung der Spielumgebung, dann wäre die Orientierung noch leichter gefallen. Aber das ist jetzt schon Meckern auf hohem Niveau für die Zeit.
Ja, ich finde, diese Voxelkarte ist nicht so nötig wie in Elite, aber ich fand die elementar, habt ihr die ganze Zeit benutzt und ich auch nur toll mit der orientiert, ja, und habe Missionen gebraucht, um rauszufinden, dass es einen Sonar gibt.
Ja, geht ist mir das auch nochmal? So.
Da habe ich dann einmal drauf geguckt und dann nie wieder. Was total krass ist, dass es am Anfang keine Freund-Feind-Erkennung gibt im ersten Schiff. Also sonst ist man es ja gewohnt bei solchen Spielen, dass die markiert werden, die feindlichen Schiffe, damit man das halt auch echt stumpf ablesen kann und einfach auf die roten Quadrate zufährt und nicht auf die grünen und so. Aber das geht schon auch. Es hat halt nicht so viele Gegnertypen.
Ich finde das immer schön, wenn es so eine spielmechanische Progression gibt, wenn ich mir in meinem Ausrüstungssystem auch bestimmte Komfortelemente erarbeite und erkaufe. Und hier sind bessere Sonare auch wirklich besser, weil, wie du sagtest, zum Beispiel diese Freund-Feind-Erkennung dann erst später dazu kommt.
Ja, da fühlst du dich wirklich belohnt. Das ist ein bisschen wie der Docking-Computer bei Elite, ja, genau, wo du so richtig was dazu kriegst, wo du denkst, so, das habe ich gebraucht. Gott sei Dank, dass ich das Geld dafür habe. Und die anderen Sachen sind schon auch funktional. Es ist ganz interessant, wie das Spiel das macht. In dem ersten Schiff hast du in der Mitte des Bildschirms so eine abgegrenzte Zone, die halt begrenzt ist durch Bedienelemente. Und nur in dieser Zone siehst du beim ersten Schiff diese Quadrate um die Schiffe. Und wenn die da rausfliegen, und dann siehst du sie durch eins der anderen Fenster oder die Seitenansicht, dann siehst du das nicht mehr. Das hat mich am Anfang wahnsinnig irritiert. Und ich dachte, das wäre ein Fehler. Aber das ist, glaube ich, einfach eine Eigenart dieses Schiffes. Und bei anderen späteren Schiffen ist das gar nicht so. Das zeigt nur, wie billig das Schiff ist. Und das ist, wir sind im Jahr 1996. Das ist ein Joystick-Spiel eigentlich. Man will das mit dem Joystick spielen. Und dafür ist das auch da. Ich hatte jetzt keinen, ehrlich gesagt. Und habe das anfangs versucht, mit Tastatur und Maus zu spielen. Mit der Maus kannst du in den Menüs klicken.
Mit Maus kannst du es gar nicht spielen in der Mission.
Genau, aber das halt draußen im Wasser, dann spielst du dann nur mit Tastatur und steuerst mit den Pfeiltasten, das ist einigermaßen unpräzise.
Ach, hatte ich kein Problem damit.
Ja, du hast es natürlich so gemacht, aber ich habe dann schon noch ein Gamepad angeschlossen, so ist ja nicht. Das geht dann schon mit draufmappen unter DOSBox. Ach so, übrigens, wo ich gerade DOSBox erwähnt habe, man kann das Spiel regulär kaufen auf GOG und hat dann eine funktionale Version, die halt unter Windows läuft.
Das andere Erbe der Flugsimulationen und das sperrigere und schwierigere, finde ich, im Vergleich zu dem Überfluss an Informationen, die dir im Cockpit angeboten werden, ist der Überfluss an Tastaturbefehlen, die du lernen musst, um das Spiel zu meistern. Denn so ein Gamepad allein oder so ein Flightstick allein reicht dir nicht. Du brauchst natürlich noch jede Menge Tasten auf der Tastatur, um Befehle zu geben. Und so ein typischer Missionsstart zum Beispiel, das war bei mir irgendwann immer die gleiche Routine, nämlich der erste Tastendruck ist Alt 0, das schaltet die Musikstücke von der CD ab, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass ich die auch einfach im Menü deaktivieren kann. Und dann programmierst du erstmal zumindest in den späteren Schiffen deine Geschütztürme. Denn die sind standardgemäß beim Missionsstart immer inaktiv und du musst denen erstmal sagen, was sie eigentlich tun sollen. Denen kannst du über die F-Tasten verschiedene Befehle geben, wie zum Beispiel schießt auf mein Ziel oder sucht euch selbst ein eigenes Ziel und so weiter. Und das musst du erstmal einstellen. Dann hast du in der Regel immer einen Navigationspunkt, wo die Mission dich hinführt. Den musst du erstmal aufschalten mit der N-Taste. Und dann möchtest du vielleicht nochmal schnell das Missionsbriefing nachgucken mit der B-Taste und so weiter. Und dann geht's natürlich überhaupt erst los mit dem Geschwindigkeit aufnehmen etc. Aber es gibt eine ganze Reihe von Tastenkürzeln auch, um deine Torpedos durchzuschalten, um deine Bildschirme, die du im Cockpit hast, durchzuschalten, verschiedene Ansichten, deine Radar-Zoom-Stufen und so weiter. Das musst du im Handbuch nachlesen und lernen. Da führt kein Weg dran vorbei.
Das sind richtig viele, bestimmt 2 Dutzend halbwegs relevante Befehle. Die Geschwindigkeit hoch und runter ist auch über die Tasten geregelt und auch total wichtig. Das ist alles nicht ganz ohne. Aber wie es halt immer so ist, es gibt halt massenhaft Sachen in dem Spiel. Keine Ahnung, 15 Anzeigen, 30 Tastaturbelegungen, 20 Torpedosorten. Und am Ende kommt man auch die meiste Zeit ganz gut durch, wenn man einfach nur da rumfliegt, nicht links und rechts guckt und nur die Space-Taste hämmert für die Bordkanone. Es gibt schon Situationen, da muss man das Spiel gut verstehen und auch spezifische Sachen im Spiel machen. Aber so die ersten Missionen kann man auch einfach mal losfahren und einfach schießen. Das geht schon.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, Gunnar, aber bei solchen Spielen, die, auch wenn das im Kern natürlich ein Actionspiel ist, das Schleichfahrt, und im Endeffekt dann doch eine überschaubare Menge von Möglichkeiten und Kontrollen hat, so ist es trotzdem erstmal eine ganze Menge bei dem ersten Blick auf dieses Interface, Informationsüberfluss etc. und die ganzen Tastenkürzel. Und mir ist dann immer sehr an der Komplexitätsreduktion erstmal gelegen. Also ich versuche das erstmal für mich auf ein notwendiges Minimum runterzubrechen. Überhaupt erstmal steuern können, überhaupt das mal schießen können und alles andere kommt später. Und ich habe das Handbuch aufgeblättert, habe die Liste der Torpedos gesehen, habe es wieder zugeschlagen und gesagt, nee, Torpedos benutze ich nicht. Das ist was für später. Damit setze ich mich jetzt nicht auseinander.
Ja, das habe ich auch gesagt. Und das habe ich auch relativ konsequent so lange gemacht, wie es irgendwie ging.
Ja, ganz genau. Ging mir auch so. Aber irgendwann kommt der Punkt in der Kampagne, da geht's nicht mehr anders. Dann musst du dich mit den Torpedos auseinandersetzen. Und dann merkt man auch, ja, das ist auch keine Raketenwissenschaft. Das geht schon.
Aber wir sind halt im Jahr 1996 und da hat man halt gedacht, dass die Spieler das schon im Handbuch nachlesen würden. Wenn man heutzutage so ein Spiel spielt, sagen wir mal Elite Dangerous, um mal irgendeins zu nennen, was halt halbwegs aktuell ist, dann spielt man aber erstmal 2 Stunden mit so ganz kleinen Navigationssachen rum. Dann kriegt man alles einzeln beigebracht, jedes System nach und nach und dann fliegt man und dann lernt man Bremsen und sowas. Und man muss schon sagen, hier liest man halt ein paar Sachen im Handbuch nach und dann fährt man halt einfach los und dann merkt man, eigentlich kommt man, wenn man einfach nur steuert und die Geschwindigkeit regulieren kann und die verdammt wichtige N-Taste hat, mit der man die NAV-Punkte einschaltet, dann geht's schon. Dann kommt man erstmal die erste Spielstunde schon so klar.
Es ist so ein Basisset und das Spiel macht natürlich den Anfang auch recht einfach. Da schießt du erstmal auf herumschwebenden Müll im Wasser und dann tauchen die ersten einzelnen Schiffe auf, gegen die du da kämpfst und so. Da ist schon auch dann eine sanfte Steigerung drin. Aber bestimmte Sachen musst du halt einfach können. Also ich habe zum Beispiel, als ich das zweite Schiff bekommen habe, das ist eine der Neuerungen, dass du da einen Geschützturm einbauen kannst mit dieser Software gemeinsam, die du schon beschrieben hast. Und man muss natürlich erstmal wissen, dass wenn du da eine Waffe reinbaust und keine Software dazu kaufst, das völlig nutzlos ist, das Ding. Aber gut, das ist noch einigermaßen naheliegend. Was nicht so naheliegend ist, ist, ich habe dann bestimmt ein halbes Dutzend Missionen gespielt, bevor mir das erste Mal aufgefallen ist, dass mein Geschützturm überhaupt nichts macht. Und ich dachte immer, ich habe einen mit der Software gekauft, der die Torpedos, die feindlichen, abschießt und bin trotzdem die ganze Zeit getroffen worden, musste immer noch die Buzzers abwerfen. Dachte, also was ist denn das für ein Scheiß? Und irgendwann ist mir dann aufgegangen, ja, ich muss dem schon sagen, dass er Torpedos abschießen soll mit der entsprechenden Taste, sonst macht er das nämlich nicht.
Ja, genau. Es gibt ja kein Tutorial, ne? Man muss das nachlesen, man muss da schon so reinkommen. Das Spiel gibt sich schon Mühe, dir unterwegs auch Tipps zu geben, was du so machen musst und so, aber trotzdem kann man da einige Sachen von übersehen, weil es halt einfach viel ist und weil es halt echt ein langes Handbuch ist. Und wenn du das gelesen hast, dann weißt du, was du getan hast. Ja, brauchst bestimmt eine Stunde für.
Ja, das, also es ist ja schön, immer so eine ausführliche Herleitung zu bekommen. Das Handbuch ist detailliert und informativ und gibt einen guten Eindruck von der Welt und von dem Spielsystem. Aber es ist halt auch ein Referenzwerk, das man auch immer mal wieder zu Rate ziehen muss. Und es gibt ja ein separates zweites Waffenhandbuch noch, wo dann nochmal alle Waffen aufgeführt sind. Insbesondere natürlich die ganzen Torpedos. Und das ist jetzt weniger nützlich, das ist eher ein hübsches Nachschlagewerk, aber gerade wenn man nochmal die Unterschiede zwischen den Torpedos genau verstehen will, dann braucht man das schon auch.
Was das Spiel aber als Ingame-Mechanik hat, um dich zu retten vor all der Komplexität, die es vielleicht hat, sind die exzellenten Missionsscreens, finde ich. Wenn du so am Anfang in eine Mission gehst, dann kriegst du erstmal einen vollen Bildschirm, da ist eine Karte drauf, nicht so mittelnützlich. Dann gibt es einen kleinen Text, der so die Mission beschreibt, schon dir einigermaßen sagt, was es ist. Und dann gibt es darunter noch einen Text, der nochmal in Bullet Points genau alles exakt darstellt. Alle Ziele, dann weißt du alles, was du wissen kannst bis dahin. Da steht auch genau drin, wer überleben muss und was wirklich die Bedingungen sind, um die Mission zu schaffen. Das ist nicht selbstverständlich. Das haben auch Weltraumspiele zu der Zeit mal verschwiegen. Ja, dann wurde irgendwie ein Frachter aus der Eskorte abgeschossen und keiner hat dir gesagt, dass der eine jetzt die Mission beendet oder so. Und das macht das sehr deutlich. Und dann hat es noch ein Textfeld, wo es dir ein paar Tipps gibt und sagt, pass mal auf, so eine Mission, nimm mal Torpedos mit. Ich sag nur, insgesamt finde ich das echt ganz nett und auch eine verlässliche Info, die dir weiterhilft. Ist nicht so schön militärisch, wie es in manchen Weltraumsimulationen ist, aber gefällt mir sehr gut.
Ja, sagt es dir manchmal und natürlich, nachdem die Mission schon begonnen hat, ja, weil das ist ja schon nach Missionsstart.
Genau, du kannst es ja nicht mehr wechseln, dann ist es zu spät.
Nee, musst du ja wieder abbrechen, wenn du nochmal einen anderen Torpedo kaufen möchtest. Aber das ist ja auch wurscht, ne? Das sind Nickeligkeiten.
Die Missionen sind nicht ganz kurz, aber die meisten sind auch nicht sehr lang. Kannst auch einfach mal eine Mission spielen und dann halt scheitern und nochmal laden. Das ist so schlimm nicht, finde ich.
wie sieht denn so eine Mission aus? Dann geben wir doch einfach mal ein Beispiel. Ich nehme mal eine Mission, die ist schon in der zweiten Hälfte des Spiels. Emerald Dead-Eyed Flint ist ja auf dieser Suche nach diesen verschwundenen Bauplänen und möchte gerne herausfinden, wo die sind. Und das ist eine recht lange und wendungsreiche Suche. Da ist er schon weit rumgekommen, hat sich zwischendurch auch mal bei Piraten eingeschlichen, um sich dort als Pirat auszugeben und auf die gute Seite von so einem Piratenboss zu kommen. Den hat er dann entführt, hat deren Basis geflutet, indem er die Schleusen gesprengt hat, war in der Hauptstadt von der Atlantischen Föderation, von der Clansunion und so weiter. Und irgendwann landet er dann bei demjenigen, der diese Papiere gestohlen hat. Das ist ein Warlord aus der Tornado Zone namens Boris Santiago. Das ist der Strippenzieher im Hintergrund. Und der hat ein eigenes riesiges Mutterschiff. Die Big Fat Mama heißt es auch noch. Das ist ein ehemaliger Frachter, der zu einer Art schwimmenden Stadt umgebaut wurde. Und von dort aus organisiert er sein Hauptmetier. Und das ist der Abbau von Manganknollen am Boden. Also der ist durchaus auch ein Geschäftsmann, aber gleichzeitig eben auch so ein Warlord mit eigener Privatarmee. Nun, und um da an die Papiere und auch einen entführten Wissenschaftler ranzukommen, schleust sich Emerald Flint dort ein unter einem Vorwand, ist dann auf diesem Big Fat Mama Schiff und möchte dort von Boris Santiago dessen Vertrauen erschleichen. Und als dann es ihm gelingt, bei dem vorzusprechen, schickt der ihn auf eine Mission, um mal zu gucken, ob er denn fähig ist und loyal wäre. Und diese Mission, da sollen wir bei einer von diesen Manganknollen-Abbaukolonien, Blue Hawaii heißt die, verhindern, dass ein konkurrierender Warlord, der heißt Willy Boy ausgerechnet, dass der dort einen Angriff fährt. So, das sind die Voraussetzungen.
So nah bereit.
Und dann beginnen wir die Mission und starten mit unserem U-Boot vor Blue Hawaii, vor dieser Abbaustation. Und per Funk werden wir dann erstmal von der Leitstation zum Navigationspunkt A geschickt. Der liegt kurz vor der Stadt. Dort wurde ein kleiner Canyon vermint als eine Art Abwehrfeld, damit da keiner reinkommt. Und da sollen wir mal nach dem Rechten sehen. Und just in diesem Moment kommen auch 4 Scouts, also 4 kleine U-Boote von dem Willy Boy, angeflogen. Die Hälfte zerstört sich gleich selbst, indem sie in die Minen reinfliegt. Die anderen schießen wir ab. Einer davon flieht, da heften wir uns an die Fersen und stolpern dann ausgerechnet über einen schwer bewaffneten Frachter, der da gerade mit großer Eskorte antuckert. Da kommt sofort ein Funkspruch von Blue Hawaii, die sind völlig überrascht, den hier zu sehen. Wir sollen den Frachter mal schnell scannen, um zu gucken, was der geladen hat. Und das machen wir auch, da muss man nah ranfliegen und den einmal aufschalten und dann stellen wir fest, Panzer, der hat Panzer an Bord. Wir werden sofort zurückbeordert, wieder zurück zur Basis in den Schutz des Minenfelds und dort hat sich schon eine Gruppe von Verteidigungsbooten formiert. Auch die Geschütztürme der Basis in Alarmbereitschaft und da rollen diese Panzer auch schon an. Es ist also ein Panzerangriff, der da kommt. Panzer sind Bodenfahrzeuge, die am Boden entlang fahren und dementsprechend auch einfach unter dem Minenfeld hindurchrollen. Ganz geschickt gemacht von dem Willy Boy und die müssen wir erstmal abschießen. Das Ziel von den Panzern sind die Treibstofftanks von Blue Hawaii. Die müssen unbedingt beschützt werden. Die Panzer rücken überwiegend durch diesen kleinen Canyon an, aber 2 nehmen auch einen Umweg an der Seite vorbei. Da müssen wir also auch auf unsere Radarkarte gucken, dass uns da keiner durchrutscht und die alle abschießen. Wohl dem, der an dieser Stelle Clusterbombs geladen hat. Das sind besondere Torpedos.
Wollte gerade fragen, ob du die dabei hattest.
Ja, nein, natürlich nicht, weil das sagt dir in diesem Fall die Missionsbeschreibung vorher nicht. Das soll ja eine Überraschung sein hier mit diesen Panzern. Das heißt, das merkst du erst in der Mission, deswegen hatte ich selbstverständlich keine dabei. Aber gut, mit normalen Torpedos geht das auch ganz gut. Und sobald die Panzer dann eliminiert sind, rückt die Hauptarmee an von Willy Boy. Und zwar nicht mit einem, nicht mit 2, sondern gleich mit 3 Bombern. Also Scouts sind die normalen Kampfschiffe sozusagen, die Fighter und Bomber sind dann die größeren. Und die wären echt ein hartes Brot für unser Schiff. Das ist das Gator-Schiff zu diesem Zeitpunkt, das 2. von diesen 4. Aber zum Glück sind wir ja hier nicht allein. Wir haben den Schwarm von Verteidigern von der Stadt, die Geschütztürme und die Minen. Und so gemeinsam kriegt man die dann ganz gut klar.
Erreicht. Autopilot verfügbar.
Und damit ist der Angriff abgewehrt. Die Mission ist geschafft. Boris Santiago ist zufrieden und schenkt uns nun sein Vertrauen. Allerdings kein Geld, weil er sagt, bezahlt werden wir dafür selbstverständlich nicht. Das war eine Gratisprobe. Aber ab jetzt arbeiten wir dann für ihn.
Ist gar keine ganz typische Mission. Die meisten Missionen haben mehr NAV-Punkte, oder?
Ja, das stimmt. Das ist eine Verteidigungsmission hier.
Genau, eine Verteidigungsmission, wo du in einem Gebiet bleibst und da Gegner ausschaltest, die da hinkommen. Und viele von den anderen Missionen führen dich auf, die NAV-Punkte haben immer so einen Buchstaben. Es gibt auch welche, die dich bis E führen oder so. Und dann wechseln da ständig auch die Ziele. Ich möchte aber auch eine beschreiben.
Ja, natürlich, gerne.
Ich muss aber dazu, weil die Mission auch storyrelevant ist, davor ein bisschen erzählen, was davor passiert ist in der Geschichte. Also wir sind in Floating Bombay in der Clans Union, große Stadt und so, und da sprechen wir mit ganz vielen Leuten und da hört man so ein abergläubisches Zeug von den Leuten, echt immer, ey, die reden über Götter in der See, dunkle Götter, die Erdbeben nehmen zu, es wurden schwarze Boote gesehen, schwarze Boote, Flint nimmt ganz logisch an, dass das Angreifer aus der Tornadozone sein müssen, ist auch nichts Besonderes, keine Ahnung, warum die ihre Boote schwarz lackiert haben. Aber seine Gesprächspartner meinen, nee, es gibt da ein dunkles Königreich in den vergifteten Gewässern im Südosten, nahe Australiens muss das sein. Wir können das aber auch den Emerald Flint direkt sagen lassen, der erzählt hier nämlich in einer Zwischensequenz, was da spekuliert wird, was da passiert ist.
Alle TV-Kanäle, alle E-Zeitungen sprechen nur noch von einem Thema. Dem gewaltigen Seebeben im Gebiet des Makari-Rückens im südlichen Indischen Ozean. Erste Meldungen berichten von über 1000 Toten. Der Sprungstern wurde völlig zerstört, was eine rasche Hilfe unmöglich macht. Was aber das Seltsamste ist, weder die ausgeklügelten Vorwarnsysteme konnten die Katastrophe vorhersagen, noch gab es die typischen Nachbeben. Manche Skandalsender berichten sogar, dass seltsame Objekte gesichtet wurden, die nur und ausschließlich von der Erdoberfläche kommen könnten und die die ganze Station mit einer Riesenbombe zerstört hätten. Lachhafte Mythen. Ich glaube an diesen Mist nicht. Die Oberfläche ist tot und dort wird nie mehr etwas Lebendiges zu uns herabkommen und wir werden nie wieder dort hochgehen.
Du kannst aus diesem ganzen Ding nicht so richtig was machen. Du hast auch nicht so richtig einen Kontextrahmen dazu, was das jetzt alles zu bedeuten hat. In New Bombay wird auch echt viel blumig geredet. Und unser nächster Auftrag ist eine Patrouille. Das fährt die Star auf Bengalia. Das ist eins der großen Schiffe der Clans Union. Die fährt halt aus, soll eine Reise unternehmen, um, ich glaube, Flüchtlingen zu helfen. Und du sollst da eine Patrouille machen vorher über das Gebiet, wo sie hinfahren sollen. Naja, das ist ja der Klassiker, das haben wir schon tausendmal gemacht, so Patrouillen und so, wir sind jetzt ja auch schon um die Spielhälfte rum. Und diese Missionsbeschreibung ist eine der kürzesten im ganzen Spiel. Im Wesentlichen fahr zu NAV Punkt A und dann zu B. Und wenn du da Plünderer findest unterwegs, dann schießt du sie ab. Alles straightforward. Dann fahren wir also los durch den leeren Ozean. Hier sind keine Basen oder irgendwas. Und dann kommt plötzlich ein Funkspruch, weil ich habe noch eine Eskorte dabei, also ein kleines Geschwader von anderen Schiffen, mit denen ich da hier gemeinsam fliege. Und dann sagt jemand, hey, flieg mal zu NAV Punkt C, da ist was, guck dir das mal an. Und da liegt am Boden ein Anarcho-Scout, also ein Kampfschiff der Anarchos, also der Anarcho-Fraktion. Es fliegt da völlig wehrlos. Im Spiel gibt es Flash-Shark-Torpedos, mit denen man Gegner paralysieren kann. Es sieht aus, als wäre er damit getroffen worden. Liegt da so rum am Meeresboden. Wir fliegen alle so drauf zu und gucken uns den an. Und dann kommt ein Funkspruch, was zum Teufel ist denn das? Also wenn ich Funkspruch sage, meine ich eine Texteinblendung unten am Boden des Screens, weil es hat keine Sprachausgabe in den Missionen, also keine Story-Sprachausgabe. Das ist alles nur Text. Es gibt so Standard-Sprachausgaben, wenn du das so nah anschaltest oder so. Dann, was zum Teufel ist das? Ist das Letzte, was wir hören. Und dann drehen wir uns um im Meer und dann fährt da ein gigantisches schwarzes Schiff vorbei tatsächlich. So riesig groß, das größte Schiff, was ich bis dahin gesehen habe, was sich bewegt hat. Es gibt schon große Frachter, aber es ist noch größer. Es ist wirklich pechschwarz und hat so eine ganz andere Silhouette als alles, was wir so haben. Es hat so leuchtende grüne Linien an der Seite, total unbekanntes Design. Und das nimmt uns gar nicht wahr, es rauscht vorbei. Ich ziehe mein Schiff rum und schalte schnell auf, um zu gucken, was das für ein Schiff ist, ob ich da eine Information drüber kriege mit meinem Zielcomputer. Und dann steht da, es ist ein Udo. Ein UDO. Ich habe keine genaue Ahnung, was das sein soll, aber unter Dominanz, Objekt, Untersee, Ich weiß es nicht.
Unidentified Deep Sea Object, würde ich mal sagen.
Ah ja, das war das vielleicht wirklich. Naja, ein Udo jedenfalls. Und dann ist es aber auch schon weg. Es verschwindet sofort wieder. Jetzt nimmt der Funkverkehr zu. Meine Jungs sind auch total beeindruckt, noch nie sowas gesehen. Alle reden darüber und dann gucken sie sich nochmal den Scout an, der da rumliegt, von den Anarchos. Und der hat gar keine Energie mehr, ist alles komisch. Und dann kommt so eine Horde Anarchos, die in so einem pöbelnden, typischen Anarcho-Tonfall sagen, habt unseren Freund angegriffen, sollen das hier, jetzt gibt's hier Ärger. Der Anführer von denen ist Franklin, mit dem haben wir so eine kleine Geschichte und der kennt uns auch noch, ganz unangenehm. Naja, aber es sind nur Anarcho-Scouts und wir sind schon ganz gut ausgerüstet zu dem Zeitpunkt und schießen die halt alle ab. Dann kommt von der Star of Bengalia, die in einem Nav-Punkt A wartet, dass wir endlich unsere Patrouille zu Ende machen, kommt ein Hinweis, wir werden angegriffen. Dann fahren wir in Panik zurück und denken, Gott, oh Gott, oh Gott, ist jetzt das dieses komische Schiff hier, greift das die Star von Bengalia an. Aber es sind bloß Anarchos. Nix jetzt. Und dann schießen wir die Anarchos ab. Dann kriegen wir einen neuen Auftrag, wieder per Funkspruch. Zwei Angreifer sind geflüchtet in Nav-Punkt D. Wieder ein weiterer Nav-Punkt. Und dann fliegen wir zum Nav-Punkt D und da ist eine Falle. Also da ist eine richtige Schlacht. Da warten Anarcho-Panzer am Boden. Ich wusste gar nicht, dass die Panzer haben. Anarcho-Schiffe, ein Torpedoturm, Alarm, volle Action. Und wenn man das schafft, dann kommt wieder eine Zwischensequenz.
Niemand auf der Star of Bengalia hatte jemals so ein Schiff gesehen. Als es direkt über uns war, hörten wir nichts. Außer einem mächtigen Vibrieren. Unsere gesamte Elektronik wurde stillgelegt, als wären wir in das Innere eines berggroßen Magneten gefahren. Hunglung hatte von dem Bösen aus den Tiefen gesprochen. Mir wurde klar, dass sie das hier damit gemeint haben musste. Denn es war nichts, was ich je gesehen hatte. Es war etwas völlig Fremdes. Und es war sicherlich nicht gekommen, um das Evangelium des Friedens zu verkünden.
Und in der Zwischensequenz wird nochmal diese Begegnung mit diesem schwarzen Schiff zelebriert. Man sieht es nochmal. Man sieht auch, was da passiert ist. Das ist nämlich dann, nachdem es bei uns war, an der Star of Bengalia vorbeigefahren und hat mit einer Art Energiestrahl die Star of Bengalia paralysiert, so wie es vorher den Scout paralysiert hat. Und der Flint, nicht dumm, setzt eins und eins hier zusammen. Das ist das Böse aus der Tiefe. Das ist das, von dem die im Floating Bombay die ganze Zeit geredet haben. Das ist was völlig Fremdes, was Feindseliges. Und ab dieser Mission ist die Welt verändert. Wir haben eine neue Fraktion im Spiel. Und das ist voll angenehm mysteriös. Es hat mich so gefreut, so ein toller Moment. Ich hatte das gar nicht mehr in Erinnerung von früher. War wieder völlig mitgenommen. Und ich hatte so ein XCOM-Vibe. Und dachte, wie geil, so Aliens und ich weiß gar nichts über die vielleicht. Und jetzt finden wir noch raus, was für Fähigkeiten die haben und wie die heißen und was das überhaupt ist und so. Und Götter in der Tiefe, wie aufregend. Und die nächste Mission ist eine Eskorte und da greifen dich Scouts von denen an, also kleine Varianten von dem Schiff. Und dann schaltest du auf und dann sagt dein eigenes Zielsystem, das weiß schon, wie die heißen und sagt, oh, Beyonden Scouts. Und das war mal echt ganz bisschen antiklimaktisch, ehrlich gesagt, als ich da von dem eigenen Zielsystem gesagt kriege, wie diese Fraktion heißt. Und irgendwer hat sich dann so schnell so ein Namensfindungskomitee zusammengesetzt, wo ich nicht dabei war, und hat das dann in die weltweiten Zielcomputer eingespeist. Meine Herren, ey. Naja, aber ganz cool. Die haben dann eine eigene Musik und die kämpfen auch ganz anders und halten natürlich total viel aus. Aber aufregende Mission, finde ich.
Wir sehen jetzt anhand dieser beiden Missionsbeschreibungen schon ein paar zentrale Elemente, die da in dem Spiel vorkommen. Also das sind immer mehrteilige Missionen und die führen auch meistens in diese Spielwelt hinein zu unterschiedlichen Nav-Punkten. Die sind aber nie weit weg. Diese Nav-Punkte liegen nicht irgendwo am anderen Ende des Marianengrabens oder sowas, sondern das ist dann vielleicht halt mal ein paar hundert Meter weit vor einer Basis oder sowas oder Internet Canyon oder so. Also die Karten sind schon noch überschaubar. Aber du kommst da rum. Das ist ein wichtiger Aspekt. Das sind verschiedene Aufgaben, die hereinkommen. Mal musst du irgendetwas auskundschaften, mal musst du natürlich Schlachten schlagen, mal musst du zu einem Punkt fliegen, mal musst du irgendwas verteidigen und so. Und es gibt überraschend viele Missionen, in denen du nicht alleine bist, sondern in denen du Begleiter hast. Meistens irgendwelche Verteidigungsschiffe oder Kampfschiffe von einer bestimmten Basis, einer bestimmten Fraktion. Das ist nicht wie in Wing Commander, dass das deine Kumpels wären, dass die irgendwie einen Namen hätten, einen Maniac oder so, der da an deiner Seite ist und der sich noch mit dir unterhält, weil, wie gesagt, das Spiel ist nicht in dieser Weise personalisiert, sondern das sind halt irgendwelche anonymen Schiffe. Aber das ist natürlich Leben in dieser Unterwasserwelt. Das bist nicht du allein gegen einen Schwarm von Gegner, sondern das sind häufig mehrere von uns gegen mehrere von denen.
Das finde ich total angenehm. Das gibt mir wirklich so ein Gefühl davon, auch einer Fraktion anzugehören oder mit dem Auftraggeber zusammenzuarbeiten. Ich finde, diese Art Spiele oder generell ja Spiele im Allgemeinen, aber insbesondere diese Art, haben oft so einen Aspekt von, da bist du auf einem riesigen Schlachtschiff einer Fraktion, die hat hunderte von Schiffen, und dann sagt die: Du, Gunnar, du gehst jetzt alleine da raus, weil wir haben alle Urlaub, und schießt jetzt alleine mal den Heimatplaneten der Gronks ab. Und dann hast du immer so ein Gefühl von, oh, wie unangenehm. Und hier hast du schon das Gefühl hier, auch gerade weil du oft vor Basen kämpfst und die Basen dann natürlich auch feuern auf die Gegner und so. Und da richtig was los ist, hast du schon das Gefühl, dass du hier dann Teil von Schlachten bist. Zumindest von kleineren Schlachten manchmal. Und das tut dem Spiel schon ganz gut. Es ist nicht personalisiert, wie du sagst. Die haben dann nur selten Namen, diese Leute in den Booten. Aber die sagen halt auch mal was Persönliches, so wie, oh Gott, ich bin völlig überrascht. Oder, boah, Patrouille ist voll langweilig. Oder, wieso haben die uns eigentlich unsere Torpedo-Magazine nur mit Flash-Sharks geladen? Mit denen kann man ja überhaupt nichts anfangen. Und schimpfen dann so, wie Soldaten halt so schimpfen würden. Das finde ich echt ganz nett.
Ja, das ist schon ganz nett. Wie gesagt, das ist eher unterverkauft, weil es nur Texteinblendungen sind, die man im Eifer des Gefechts wirklich schnell übersehen kann. Das ist schon sehr, sehr schade, dass es hier keine Sprachausgabe gibt, denn das Spiel hat ja nun mal Sprachausgabe. Wir sind in der CD-Ära, es gibt also eigentlich keinen Grund, warum das nicht der Fall hätte sein können. Das ist leider ein ziemliches Defizit von Schleichfahrt. Aber gut, Klammer zu, das Entscheidende ist, das Spiel bemüht sich, auch in den Missionen eine Geschichte zu erzählen. Also sowohl eine Mikrogeschichte in den Missionen mit Überraschungen, mit Wendungen, mit Anleitung und sowas, als auch Ereignisse in den Missionen stattfinden zu lassen, die storyrelevant sind, wie zum Beispiel die Begegnung mit diesem Beyondenschiff, die du beschrieben hast. Also es ist, obwohl das natürlich sowohl von der Visualisierung als auch von dem ganzen Spielgefühl sehr separate Dinge sind, auf den Basen sich zu bewegen und Dialoge zu führen und hier im Schiff Kämpfe zu führen, ist es trotzdem in gewisser Weise nahtlos, weil das dem gleichen Narrativ folgt und weil das schon auch gerade in der Hauptkampagne und alles wie eine Perlenschnur die Story weiterführt und die Handlung weiterführt.
Es gibt sich schon Mühe, da eine stringente Handlung zu erzählen und die Mission nicht so sinnlos anzusiedeln, wie das manchmal in Rollenspielen ist. Es baut schon alles aufeinander auf und es gewinnt schon alles ganz schön an Fahrt, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte. In der zweiten Hälfte hat es ein bisschen viele Missionen und ein bisschen viel ähnliche Missionen, wo viel gekämpft wird. Man könnte hier gut ein paar Missionen einsparen in dem Spiel, aber in der zweiten Hälfte werden dann auch deutlich die Stakes erhöht. Dann wird alles ernster und wichtiger und härter.
Ja, und linearer. Das ist leider natürlich, muss man fast sagen, nicht so ungewöhnlich in Spielen von diesem Umfang und von dieser Art, dass viele von den Dingen, die am Anfang aufgemacht werden, diese teilweise Offenheit, die Möglichkeit, Nebenmissionen zu bekommen, die Investitionen in die Ausrüstung und sowas, dann zum Ende der Kampagne hin, vor allem im letzten Drittel, möchte ich eigentlich sagen, alle wieder aufgegeben werden. Da gibt es keine Nebenmission mehr, das ist völlig linear. Dann bist du wieder im Auftrag von irgendwelchen Militärs. Da gibt es sogar weite Strecken, mindestens ein halben Dutzend von Missionen, wo du überhaupt kein Geld mehr verdienst, was hochproblematisch ist gegen Ende, wenn du nicht genügend Geld hast. Da wird also viel von dem wieder total runtergefahren und du bist dann da auf Schiene. Passt natürlich zur Dramatik der Handlung in diesem Moment. Da ist ja der Feind klar und da läuft es auf die große Konfrontation mit den Beyonden hinaus dann am Ende. Aber es ist trotzdem natürlich ein bisschen schade, dass das Spiel das, was es vorher aufgemacht hat und was man zu schätzen gewusst hat, hier in diesem Moment dann wieder aufgibt.
Ich finde das nachgerade ärgerlich, auch von so einer inneren Logik her. Ich finde es völlig klar, dass du dein eigenes Schiff ausrüsten musst und dir die Torpedos selber kaufen musst, wenn du für El Topo arbeitest oder für Santiago oder so. Das ist dann schon völlig klar. Du bist halt ein Söldner, bist für deine Sachen selber verantwortlich, kriegst halt Geld dafür. Aber am Ende, wo du ein wirklich wesentlicher Bestandteil dieser gesamtmenschlichen Offensive gegen die Beyonden bist und auf den entscheidenden Schlachten mitkämpfst und große Rollen spielst, da könnten sie doch einfach den verdammten Torpedo mal umsonst geben, ey. Was ja. Wollen sie denn damit? Die haben da massenhaft Torpedos und Kanonen und all so ein Zeug in ihren Magazinen von diesen Giganto-Schlachtschiffen rumliegen, die sie nicht benutzen und ich darf den nicht haben? Oh.
Ja. Hat mich auch super irritiert, dass ich da in dem Shop die Torpedos trotzdem noch bezahlen muss an dieser Stelle. Und gegen die Beyonden braucht man Flash-Torpedos. Lass uns mal drüber sprechen, wie man kämpft. Ich glaube, dann können wir auch auf die unterschiedlichen Feindtypen, das ist schon fast viel gesagt, noch eingehen. Ich möchte noch eine Sache vorwegschieben, nämlich, dass es in diesen Unterwassermissionen noch ein weiteres Element der Abwechslung gibt, das im Spiel angelegt ist und das vielleicht auch mal auf den Namen des Spiels referenziert, das heißt der Schleichfahrt, denn es gibt diesen Aspekt der Lautstärke und damit auch der lautlosen Bewegung. Es existieren nämlich in manchen von diesen Unterwassermissionen Strömungen. Die werden dir in der Spielwelt Welt nicht visualisiert. In sowas wie einem Wing Commander oder sowas gibt es ja ein Geschwindigkeitsgefühl daher, dass du so eine Art Weltraumstaub hast, der sich dann auf dich zubewegt, wie so eine Sternfeld-Simulation. Hier gibt es das ansatzweise auch durch Luftblasen, ist aber viel weiter runtergenommen. Da braucht man, wie gesagt, auch nicht so dringend, weil du ja den Boden hast als Bezugspunkt. Aber die Unterwasserströmungen, die ja dann tatsächlich in der Welt existieren und dein Schiff auch beeinflussen, in eine bestimmte Richtung reißen, die werden überhaupt nicht visualisiert, was wirklich schade ist, sondern da blendet dann in deinem Cockpit ein kleines Symbol ein, so ein Wellensymbol. Das sagt dir, hey, du bist jetzt in einer Strömung oder du kommst an eine Strömung ran, dann blinkt es. Und von so einer Strömung kann man sich tragen lassen. Und das hat in der Spielmechanik, in der Kampfmechanik ist das völlig nutzlos. Das wird nur dafür benutzt, dass in manchen Missionen das so gebaut ist, dass du dich von der Strömung lautlos durch zum Beispiel einen bewachten Canyon hindurchtreiben lassen kannst oder in eine Feindbasis hineintreiben lassen kannst. Denn die Logik hier ist, dass Feinde zwei Arten von Ortung haben können, von Sonar haben können, passiv und aktiv. Ein aktives Sonar erkennt halt einfach, wenn da irgendwie ein Boot rumschwimmt, und ein passives lauscht nur. Das hört nur auf Geräusch. Und wenn du als Boot kein Geräusch erzeugst, weil du deinen Motor ausschaltest, was eine Möglichkeit ist, also eine eigene Taste, und dich von der Strömung treiben lässt und dein Sonar auch noch runterfährst, also auch keine Sonarstrahlung absonderst, dann wirst du von zum Beispiel Geschütztürmen schlichtweg nicht mehr erkannt. Und es kann ganz spannend sein, dann da in der Strömung durch ein Canyon zu treiben und die Geschütztürme kommen ins Blickfeld, aber sie schalten sich nicht auf, sondern huscht sozusagen an ihnen vorbei, bist aber völlig wehrlos auch in diesem Moment, kannst dich ja nicht bewegen, wenn du keinen Motor anhast und so. Und sobald du dann aber das Ziel erreicht hast, schaltest du alles wieder ein, dann erwacht die ganze Feindbasis zu Leben, alles schaltet auf dich auf, Scouts tauchen auf und sowas und dann geht das Geballer wieder los. Das sind coole Momente, das ist schön, das passt zu diesem Unterwasserszenario, ist aber von vorne bis hinten geskriptet sozusagen. Also es ist gebaut dafür und es lässt sich nicht flexibel in deine Kampftaktik einbauen und dementsprechend kommt es in dieser Menge von vielen Dutzend Missionen auch nur in einer Handvoll überhaupt vor.
Das ist schon ganz nett, so als Abwechslung. Aber es ist halt eine ganze Mechanik, die nur ausgewählt dann eingesetzt wird, wenn das Spiel es vorschreibt und die du nie so ausprobierst auf eigene Faust. Also es gibt halt Schleichmissionen und andere Missionen. In Schleichmissionen machst du das halt. Aber schon schön.
Ja, wie kämpft man denn jetzt eigentlich unter Wasser?
Real oder abstrakt?
Im Spiel.
Das war mir schon klar.
Dann weiß ich nicht, was der Unterschied zwischen real und abstrakt ist.
Abstrakt sitzt du in einem Schiff, das im 3D-Raum durch die Gegend fährt und um Gegner herumfährt und versucht, sie von bestimmten Seiten unter Feuer zu nehmen und sowas. So ein Tanz von Schiffen umeinander rum. Praktisch ist es ein bisschen so, wie das auch passiert oft in den Weltraumsimulationen, dass du einen flachen Bildschirm vor dir hast und den Gegner so mit deiner Tastatur oder deinem Joystick in die Mitte deines Fensters ziehst und dann drauf schießt. Ich habe manchmal ein totales 3D-Gefühl, wenn ich es schaffe, so ganz knapp an so einem Schiff vorbeizufahren oder wenn unter mir die Basis sichtbar ist. Und manchmal ist es wie in Wing Commander, wo ich nur Objekte in die Mitte des Bildschirms ziehe und gar kein 3D-Gefühl habe. Das ist ein bisschen gemein jetzt. Aber grundsätzlich ist es so, du bewegst dich, die Schiffe haben alle eine Geschwindigkeit, die Schiffe haben auch unterschiedliche Taktiken und es gibt auch unterschiedliche, wir haben schon gesagt, unterschiedlich große Schiffe mit unterschiedlichen Waffensystemen und du bewegst dich halt immer umeinander rum und versuchst einen idealen Angriffspunkt zu finden. Und das System ist wie bei Wing Commander, dass die Kanone, das ist eine Energiekanone, aber die schießt sozusagen ballistisch und die wird von der Drehung deines Schiffes abgelenkt. Das heißt, du musst vorhalten, um ein Schiff zu treffen und dafür gibt es eine Vorhalteanzeige, damit es dir ein bisschen leichter fällt.
Das ist am Anfang übrigens keine Energiekanone. Die ersten Kanonen, die du hast, die ersten Bordwaffen im Spiel, die du hast, sind Projektilwaffen mit Munition. Die haben 900 Schuss dabei.
Mit endlicher Munition, ja.
Das spielt am Anfang keine Rolle, weil du das nicht verbrauchen wirst in den frühen Missionen. Aber es gibt dann später mal Missionen mit jeder Menge Gegnern, Massenschlachten, gerade auf den hohen Schwierigkeitsgraden, wo es einfach mehr Gegner auch gibt, kann es dir passieren, dass deiner Hauptkanone die Munition ausgeht. Und das ist mal scheiße, ja, weil dann ist es halt vorbei. Dann kannst du vielleicht noch ein paar Torpedos rausfeuern, aber dann ist der nächste Knopf die Escape-Taste und dann kannst du von vorne anfangen. Völlig unnötig. Also ist mir völlig unbegreiflich, warum sie das eingebaut haben.
Das fügt dem Spiel ja nichts hinzu und ist nur ein seltener Frustmoment.
gibt auch keine Möglichkeit, es während der Mission aufzumunitionieren und so. Und zwischen den Missionen wird es automatisch aufmunitioniert. Im Gegensatz übrigens zur Reparatur bei deinem Schiff. Auch das so ein Element, das musst du bitte tunlichst nachlesen im Handbuch, weil in der zweiten oder dritten Mission bin ich nach den ersten Schüssen immer kaputt gegangen. Dachte, das gibt's doch nicht, dass der Schwierigkeitsgrad so anzieht, bis ich irgendwann mal begriffen habe, dass es im Schiffsshop ein Reparaturmenü gibt. Ein spezielles Icon, wo du draufklicken musst und dann kannst du die Schäden wieder wegkaufen. Das kostet natürlich Geld und das musst du auch machen zwischen den Missionen. Sonst nimmst du sie von Mission zu Mission mit. Klammer zu. Ja, also es stimmt, der Kampf ist im Endeffekt wie in diesen Wing Commanders und so weiter. Also du versuchst, die Gegner im Fadenkreuz zu halten, während sie um dich rumschwirren. Geschwindigkeitsmanagement natürlich, was sehr flexibel und sehr gut funktioniert hier in Schleichfahrt. Und das ist, glaube ich, ein zentrales Element. Das habe ich nicht so in Erinnerung von den Weltraumspielen und schon gar nicht in Flugsimulationen, wo die Bewegung ja der Natur des Flugzeugs gemäß immer nach vorne geht. Ein Flugzeug braucht ja Schub, um sich zu bewegen, sonst fällt es vom Himmel. Und in den Weltraumspielen hatte ich das in Erinnerung, dass es da eigentlich auch so ist, dass das, auch wenn es da gar nicht unbedingt notwendig wäre, aber meiner Erinnerung nach ist es in Wing Commandern sowas auch immer eine stete Vorwärtsbewegung. Das ist in Schleichfahrt nicht so. Schleichfahrt ist ein Rückwärtsfahrspiel. Ja? Also ein Gegner, der auf dich zufliegt oder der sich lateral zu dir bewegt, kannst du durch Rückwärtsfahren auch im Fadenkreuz haben oder vor Torpedos, die auf dich anfliegen, vor denen kannst du rückwärts wegfahren, während du auf sie schießt und kannst sie so auch zerstören. Also die Bewegungsfreiheit in Schleichfahrt erschien mir viel größer, als ich das in Erinnerung hatte aus den anderen Spielen. Und das ist nicht nur sinnvoll in dem Spiel, das ist auch echt ganz cool. Unterwasserbewegung fühlt sich einfach gut an in Schleichfahrt.
Das ist ein total wesentlicher Punkt. Das finde ich auch. Also man fährt doch relativ häufig rückwärts und man macht viel mit der Geschwindigkeit. In TIE Fighter und so macht man auch viel mit der Geschwindigkeit und ich bin echt jemand, der halt einfach hin und wieder mal in solchen Spielen einfach, wenn er noch Schilde hat, stumpf anhält, damit da mal Schluss ist hier mit dieser ganzen 3D-Dreherei und einfach mal schießt, die Leute auf sich zukommen lässt. Und das habe ich hier halt auch gemacht, aber hier ist es halt noch flexibler durch diese Rückwärtsbewegung. Das hat auch taktische Elemente und das muss auch zu dem passen, wie du spielst, aber gerade bei den Torpedos ist das eine ganz probate Taktik, dass du dann noch versuchen kannst, sie abzuschießen und nicht sozusagen einfach nach vorne wegfließt. Das kannst du schon auch machen. Die Torpedos sind ganz unterschiedlich, je nachdem, was sie für Torpedos sind, aber du kannst auch versuchen, nach vorne wegzufahren und dann was ich so im Sturztauchgang auf den Boden zu und dann wieder hochziehen und hoffen, dass der Torpedo hinter dir in die Bodenwelle crasht oder sowas. Also das kannst du schon machen. Das sieht das Spiel auch vor ausdrücklich. Das funktioniert auch. Ich finde insgesamt, die Bewegung ist auch durch die Nähe des Bodens und durch die statischen Objekte, die dich so verankern, ist sehr gelungen und fühlt sich einfach gut an.
Ja, es gibt zwei Arten der Geschwindigkeitssteuerung in Schleichfahrt. Das war mir so auch nicht in Erinnerung aus den ähnlichen Spielen. Man kennt es ja, wenn du dir das vorstellst wie in einem Flugzeug, wo du halt diese Geschwindigkeitskontrolle hast, was ein Hebel ist, den schiebst du nach vorne oder nach hinten und lässt ihn dann auf einer Position und dann fliegt dein Flugzeug oder dein Gerät mit dieser entsprechenden Geschwindigkeit. Und wenn du möchtest, dass es schneller oder langsamer fliegt, dann schiebst du den halt in eine andere Position. Und so geht das hier in Schleichfahrt schon auch, dass du eine Geschwindigkeit einstellst und die hält dein Schiff auch. Das ist aber gar nicht die bevorzugte Möglichkeit, das zu steuern aus meiner Perspektive, sondern es gibt auch eine andere Tastenkombination oder eine andere Möglichkeit, die funktioniert wie ein Gaspedal. Wenn du da gedrückt hältst, dann wirst du schneller und sobald du es loslässt, wird dein Schiff wieder langsamer. Dann geht es also wieder zurück auf Null und im Rückwärtsgang ganz genauso. Es wird dann schneller nach rückwärts und geht aber wieder auf Null, wenn du es loslässt. Das ist ein viel flexibleres System, mit dem auch wieder die Bewegung viel variantenreicher und viel effektiver wird. Deswegen habe ich mein Schiff ausschließlich so gesteuert.
Fühlt sich auch viel besser an. Ich weiß nicht, ob es das effektivere System ist. Das ist sicherlich eine Frage der persönlichen Vorliebe. Aber das fühlt sich viel natürlicher an. Das andere System erhöht ja und erniedrigt ja die Geschwindigkeit in 10 km/h Schritten.
Ja.
Also da schaltest du sozusagen deine Geschwindigkeit durch. 10, 20, 30, 40, 50, je nachdem, wie schnell dein Schiff ist. Und das ist schon ein sehr unflexibles System, das sich für den Kampf jetzt nicht so wahnsinnig eignet. Geht schon. Aber das andere ist halt, das macht halt Spaß. Ja, ist halt Gas geben, macht halt Spaß.
Ja. Das macht die Kämpfe ziemlich dynamisch in Schleichfahrt und sie sind auch in der Regel recht flott, weil du hast es hier mit ziemlich vielen Feinden zu tun, die dafür aber meistens nicht so viel aushalten. Also es gibt im Endeffekt eigentlich nur zwei Arten von gegnerischen Schiffen, nämlich die Scouts, das sind die schnellen Kampfboote, und die Bomber, das sind die Großkampfschiffe, naja, Großkampfschiffe in Anführungszeichen. Das sind halt die fetteren Gegnerschiffe, die halten halt viel mehr aus, die haben auch ein paar Geschütztürme draufgeschraubt. Und davon hat halt jede Fraktion ihre Variante. Es gibt Scouts von der Clans Union und Scouts vom Shogunat und Bomber von den Piraten und Bomber von der Mock-Sekte und so weiter. Und die sehen alle anders aus und kann sogar sein, ich glaube, die haben ein bisschen eine unterschiedliche Bewaffnung. Das ist total schwer auseinanderzuhalten, aber die Varianz ist da ziemlich gering.
Das entspricht übrigens den Schiffen, die du hast. Die ersten zwei Schiffe in dieser Vierer-Progression, die es da gibt, sind Scouts und danach fährst du zwei Bomber.
Ja, richtig. Nur, dass die Bomber von den Gegnern aus irgendeinem Grund viel größer sind und mehr Geschütztürme haben. Also so ganz genau die gleiche Klasse kann es auch wieder nicht sein. Ist aber auch wurscht. Du hast es mit ziemlich viel Feindmaterial zu tun. Es geht aber auch relativ schnell kaputt. Das ist also alles ziemlich befriedigend. Und gerade am Anfang des Spiels, so im ersten Drittel, kannst du echt viel mit der Bordwaffe lösen. Da sind die Torpedos gar nicht so notwendig. Die werden natürlich von den Feinden en masse eingesetzt. Dann musst du mal deine Schleifen fliegen, sie ablenken, hinter ein Gebäude dich verstecken oder an den Boden runtertauchen und so, wie du das beschrieben hast. Das funktioniert alles wunderbar. Das macht Spaß. Und sobald es aber dann noch viel mehr Leute werden, die Massenschlachten, die dann ab der Hälfte des Spiels so immer häufiger kommen und vor allen Dingen halt viel mehr von den Bombern, brauchst du dann so langsam auch Torpedos. Weil so ein Bomber, wenn du da mit deiner Bordwaffe draufhauen möchtest, den kaputt machen möchtest, dann brauchst du schon relativ lang. Das sind so ein, zwei Raketen rein, eine viel bessere Methode, vor allem, weil das Spiel natürlich auch Missionen mit Zeitlimitierung hat, die entweder wirklich ein Zeitlimit haben oder wo du irgendwas beschützen musst. Und wir hatten es vorhin schon, Escort-Missionen oder Beschützungsmissionen sind ja immer die Pest, weil sobald das zu beschützende Ding kaputt geht, ist die Mission vorbei und meistens weißt du am Anfang nicht so genau, woher kommt jetzt die Gefahr, wo ist eigentlich das, was ich beschützen müssen. Solche Missionen sind prädestiniert dafür, dass du sie zwei, dreimal spielen musst. Und dann bauen die auch gewissermaßen drauf, dass du, wenn da halt ein zu verteidigender Frachter von fünf Schiffen angegriffen wird, dass du halt dann zwei oder drei davon ziemlich schnell aus dem Rennen nimmst, weil sonst ist es schon wieder vorbei und da brauchst du dann Torpedos, weil anders geht das dann nicht mehr. Und ja, dann musst du dich mit den 22 Torpedotypen des Spiels auseinandersetzen, die dir auf 11 Seiten des Waffenhandbuchs dann beschrieben werden. Das schnurrt aber ein bisschen zusammen, weil viele davon sind einfach höherwertige Varianten von einem Grundmodell. Da gibt es halt Variante 1, 2 und 3 von dem gleichen Torpedo und die sind immer nur ein bisschen stärker. Dann sind es unterm Strich 12 verschiedene Torpedotypen, die wirklich unterschiedliche Auswirkungen haben. Und die unterscheiden sich in echt vielen Variablen. Also man merkt, dass da Herzblut reingeflossen ist des Entwicklerteams und Torpedo wird bestimmt durch sein Ortungssystem, seine Aufschaltzeit aufs Ziel, die Geschwindigkeit, die er hat, seine Manövrierfähigkeit, die Lautstärke, die er macht, die Lebensdauer, die Durchschlagskraft und den Preis natürlich. Und in den Schlachten schwirren dann halt auch viele von diesen Torpedos rum, drehen ihre Kreise, orten verschiedene Ziele, verlieren ihre Ziele, wenn sie eine passive, also eine Lautstärkeortung haben, werden von irgendwas anderem Lauten abgelenkt, fahren dann dorthin und so weiter. Das ist schon ganz nett. Aber so als taktisches Element für mich als Spieler, was brauche ich denn eigentlich für Torpedos? Da ist es unterm Strich die Wahl, entweder nehme ich einen billigen, der wirklich wenig kostet und ungelenkt geradeaus fliegt und ich benutze die im Nahkampf. Ja, ich fahre nah an so einen Bomber ran, bam, das Ding da rein, fertig.
Ich lege die auf dem anderen Schiff ab quasi.
Genau. Und die ganzen Torpedos, die in unterschiedlichem Grad irgendwie selbststeuernd sind, diese Fire-and-Forget-Dinger, die sind den Preis eigentlich nicht wert, weil in der Regel kommst du gar nicht in diese Situation, dass du irgendwie ein Torpedo auf jemand anderen schicken möchtest und dann dich einem anderen Ziel widmen, weil du musst ja trotzdem irgendwie sicher gehen, dass der Gegner dann auch weg ist. Ja, also du möchtest ja schon den ausschalten und für die Scouts brauchst du in der Regel auch nicht. Die brauchst du eigentlich wirklich nur gegen die Bomber, gegen die großen Schiffe und da brauchst du halt einen starken Torpedo und nicht unbedingt einen schlauen Torpedo. Deswegen ist, so leid es mir tut, echt viel des Aufwands, der in dieses Torpedosystem geflossen ist, zumindest für mich als Spieler irrelevant. Das mag aus der KI, aus der Gegnerperspektive eine Rolle spielen, dass dir unterschiedliche Herausforderungen durch die unterschiedlichen Torpedos gestellt werden, aber ich kann die unter Wasser eh nicht auseinanderhalten, um ehrlich zu sein. Dementsprechend gibt es für mich zwei Torpedotypen, nämlich die starken, mit denen ich die Bomber weghaue und diese Flash Sharks, also diese EMP-Torpedos, mit denen ich Schiffe lahmlege, die braucht man nämlich gegen die Bionten am Schluss. Also ohne die hast du keine große Chance gegen die Bionten.
Die Torpedos sind halt zu schwierig zu benutzen und zu teuer, um wirklich nur mit Torpedos zu kämpfen. Das gibt's ja manchmal in Weltraumspielen, dass du halt im Wesentlichen auf Torpedos ausgerichtet bist. Und hier, du musst schon mit der Bordkanone kämpfen für den eigentlichen Schaden, weil die halt später, wenn du Energiewaffen hast, keine Munition verbraucht. Das heißt, du musst eh nah ran. Du kannst nicht ein reines Torpedogefecht führen. Das heißt, wenn du eh nah ran bist, dann musst du auch keinen zielsuchenden Torpedo haben. Dann rammst du einfach mit der Schnauze den Gegner und dabei drückst du ihm den Torpedo noch rein.
Genau.
Und dabei schießt du natürlich auch noch die ganze Zeit. Also ist dann schon alles irgendwie stumpf. Einfach genau drauf los, volle Kanne feuern, Torpedo klar machen, rauf, Torpedo reinhauen, abhauen. Gucken, was passiert, nochmal. Ah, war zu wenig, Mist, nochmal. Deswegen, du hast schon recht, man nutzt das System nicht so aus. Ich habe es lange Zeit vermieden, überhaupt Torpedos einzusetzen, vielleicht zu lange, wegen dieser 22 Sorten. Da hatte ich schon gerade keine Lust mehr und der Preise. Und weil ich dachte, ich komme doch klar, ich habe doch hier meine Kanone, ich bin doch ein Superschütze, es geht schon so. Wie gesagt, später gegen die Bomber brauchst du es dann halt mal.
Und das Kernproblem ist, du hast ja schon gesagt, Torpedos kosten Geld. Das mag sinnvoll sein unter dem Gedanken, dass das hier nur so eine Spielökonomie gibt, wo du Geld verdienst. Ein Festbetrag übrigens, also es wird auch nicht nach Menge der Abschüsse oder sowas belohnt, sondern das ist immer ein Festbetrag pro Mission. Und dass du da dann halt deine Sachen kaufst. Das ist ja auch schön, ne? Das ist ja auch ein Belohnungsaspekt. Aber bei den Torpedos bedeutet das, dass jeder Torpedo, den du verbrauchst und den du dann nachkaufen musst, halt deine Belohnung schmälert effektiv. Und das kann drastisch sein. So ein guter Torpedo kostet 300-400 Credits oder Dollar oder was auch immer das im Spiel ist. Und bei so einer typischen Mission im Spiel, am Spielanfang kriegst du 2000, dann später 3000 oder auch mal 4000 Credits, aber nie die große Welt. Und wenn du jetzt in der Mission, sagen wir mal, 10 von solchen Torpedos verballerst, und das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, und kaufst die alle nach, naja, dann sind 3000 Credits halt auch wieder weg. Einfach nur weg, um das wieder aufzufüllen, was du verbraucht hast. Die Reparatur selbstverständlich musst du auch noch bezahlen, wenn du echt richtig runtergeschossen wurdest, dann kann es auch mal Tausender kosten oder sowas. Also du kannst in Situationen kommen, wo du für schlechtes Spiel bestraft wirst. Weil du musst dann viel reparieren und nachkaufen und das bringt dich dann potenziell in den Teufelskreis. Wenn du kein Geld hast, um dir bessere Ausrüstung zu kaufen, dann musst du, um die Mission zu schaffen, halt mehr Torpedos einsetzen. Die musst du aber wiederum nachkaufen und das heißt, du hast weniger Geld für Upgrades. Und so kommst du in diese Abwärtsspirale. Und wie gesagt, gegen Ende des Spiels gibt es dann eine längere Strecke, wo du nicht mehr bezahlt wirst, aber nach wie vor deine Torpedos kaufen musst und du brauchst sie gegen die Bionten. Das sind dann alles Kämpfe gegen Bionten. Da musst du Flashhacks haben. Und da kannst du ziemlich problemlos in eine Situation kommen, wo du kein Geld mehr hast, um Torpedos zu kaufen, kein Geld mehr, um dein Schiff zu reparieren und eigentlich an der Stelle dann das Ende ist. Und das ist mir völlig unbegreiflich, wie das passieren konnte. Und zu allem Hohn, wenn du diese Strecke geschafft hast, ich glaube, das sind 7 oder 8 Missionen oder sowas ohne Geld, dann kommt dein Auftraggeber, der General, und sagt, so, jetzt steht dann der Endkampf an, hier sind nochmal 55.000 Credits, kauf dir nochmal was dafür. Und dachte ich, ja, du Penner, das hättest du mir aber jetzt auch eigentlich vor 8 Missionen geben können.
Das passt dazu, dass sie dich nicht umsonst reparieren lassen. Das ist ganz komisch, wie die damit umgehen. Ich finde, an der Stelle hätte das Spiel einfach dieses System aussetzen können und ja, gesagt, ab jetzt sind sie im Staatsdienst, hier kaufen sie sich alles frei, was für ein schöner Moment das auch gewesen wäre. Und dann kommt so ein Typ auf der Polar, so ein Admiral, und sagt hier, du bist jetzt einer von uns, bei einer richtigen Armee, ne, ist nicht mehr so ein seltener Dasein, hier, kauf dir mal was Schönes. Und das hätte ja nicht die Spielbalance gekippt, wenn du jetzt ein paar Torpedos mehr hast oder das teuerste Waffensystem oder so.
Das Spiel hat im Verlauf seiner Kampagne immer mal wieder zu Schwierigkeitsgrad Spitzen. Relativ am Anfang, wo das Spiel noch vergleichsweise leicht ist, kommt dann eine Mission, wo du eine Basis verteidigen musst. Da wird angegriffen von Anarchos und da gibt es Treibstoffröhren, die angegriffen werden. Und gleichzeitig wird aber auch das Hauptgebäude angegriffen von jeweils, im normalen Schwierigkeitsgrad jeweils 2 Scouts, glaube ich. Und da ist die Zeit, die ab der Meldung, hey, wir werden jetzt angegriffen, und der Zerstörung von entweder den Tankröhren oder dem Hauptgebäude, die du da hast, ist so knapp. Das ist weniger als 30 Sekunden, würde ich sagen, dass es fast unmöglich ist, das zu schaffen, wenn du nicht sofort die aufschaltest, die Scouts. Du musst wissen, wo sie sind, du musst sie sofort aufschalten und direkt mit dem Torpedo ausschalten. Mit dem normalen Geschütz dauert es zu lange. Selbst auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad ist das noch eine schwierige Mission. Auch da musst du wissen, was du machst. Das sind wirklich frustige Missionen. Findest auch im Internet diverse Meldungen, wo Leute sagen, wie soll ich das schaffen? Es ist keine Schande, hier den Schwierigkeitsgrad runterzuschalten. Denn das ist möglich. Es gibt 3 Schwierigkeitsgrade, kannst du jederzeit wechseln und die beeinflussen vor allen Dingen, wie viele Gegner in der Mission auftauchen. Und natürlich mit weniger Gegner wird es deutlich einfacher, zumal du ja auch dann später bei den ganzen Massenschlachten einfach viel weniger Torpedos rausfeuern musst, wenn weniger Gegner zu eliminieren sind.
Genau, das ist ja nicht nur, dass das die Mission in sich leichter macht, das macht sie auch noch billiger.
Ja, genau. Und die Belohnung bleibt die gleiche.
Und die Belohnung bleibt die gleiche, genau. Also die Schwierigkeitsgrade unterscheiden sich ein bisschen in der Rüstung, dann in der Zahl der gleichzeitig anwesenden Gegner. Auf Hard sind es 6 und auf Easy sind es halt 2. Und in der Zahl, wie viel Torpedos gleichzeitig auf dich zukommen können, was ich eine echt ganz coole Metrik finde. Auf dem harten Schwierigkeitsgrad kann es sein, dass bis zu 6 Torpedos auf dich abgefeuert werden und auf dem leichten nur 2. 2 sind auch genug, sag ich mal.
Das ist übrigens auch noch so ein Aspekt, den ich ein bisschen schade finde bei Schleichfahrt im Nachhinein und wo man mit einem recht einfachen Mittel das noch effektiver hätte machen können, dass mir in den Missionen die Selbstwirksamkeit ein bisschen fehlt am Ende, weil ich kriege ja eben diese Pauschale immer ausgezahlt und es ist völlig egal, wie viele Gegner ich abschieße und wie gesagt, ich bin meistens unterwegs mit anderen und wie viele die anderen abschießen, das macht keinen Unterschied. Und in Wing Commander zum Beispiel, wo ich ja immer mit der Staffel unterwegs bin, wenn du dich erinnerst, ab Wing Commander 1 gibt es immer diese Abschussliste auf der Tiger's Claw. Du kannst jederzeit gucken, wie viele habe ich abgeschossen im Vergleich zu meinen Kollegen und das ist ein richtig motivierendes Element, da zu sehen, okay, ich steige so langsam in dieser Abschussliste auf und ich komme aus einer Mission zurück und habe mehr abgeschossen als meine Kollegen. Das ist auch innerhalb der Mission motivierend. Da gibt es so einen leichten Konkurrenz- und Wettbewerb mit meinen Mitstreitern. Das hätte man hier problemlos auch machen können. Gerade nach so einer großen Verteidigungsschlacht wird eines von unseren Trägerschiffen angegriffen. Wir schwärmen aus, was es in diesem Spiel auch gibt. Dann in mehreren Wellen rollen die Gegner an und zum Schluss schaffen wir es. Da hätte ich echt gerne Abschlussstatistik gehabt. Ja, da hätte ich echt gern gewusst, wie viele habe ich abgewehrt versus meine Kollegen. Und vielleicht sogar einen variablen Bestandteil von dem Bonus von der Belohnung, die ich dann ausgezahlt bekomme.
Ja, das mit dem variablen Bestandteil, das wäre schon ganz logisch gewesen, zumal es ja an ein paar Stellen fehlt. Aber mei.
Ja, ich meine, das sind Kleinigkeiten und die nehmen jetzt nicht viel weg von der Wirkung des Spiels. Und die ist, ich weiß nicht, ob wir das schon in Deutlichkeit gesagt haben, sehr gut. Schleichfahrt ist ein ausgezeichnetes Spiel, das in seinen Kernmechaniken wunderbar funktioniert und das echt Spaß macht.
Ich finde auch, es sieht ganz gut aus noch für die Zeit. Ich meine, wir sind im Jahr 96. Wir haben ja schon erzählt, dass es eine Software-Engine ist. Und eine ausgefeilte Software-Engine von 1996 sieht natürlich besser aus als die frühe 3D-Beschleunigungsära. Weil die Spiele der frühen 3D-Ära, die sehen heute alle sehr matschig aus. Und die 3DFX-Version sieht bei diesem Spiel auch zumindest bisschen schlechter aus. Ist ein bisschen Geschmackssache, aber die Softwareversion wirkt halt einfach in sich sehr cool. Und das ist natürlich alles grob und so aus heutiger Sicht, aber man kann das Spiel ganz gut lesen, es erklärt sich ganz gut, die Mechanik funktioniert und die Spielelemente, also die Systeme im Spiel, sind alle ziemlich ausgefeilt.
Es hat auch wuchtige Explosionen, es hat so kleine Details wie das, nachdem du so ein Scoutschiff abgeschossen hast, treiben die Leichen der Besatzung im Wasser. Das ist ein bisschen makaber, wenn du dann nah heranfliegst an diese Pixel-Sprites, dann siehst du sogar die Einschusslöcher. Das ist so vielleicht ein bisschen ein makabres Element, aber es trägt natürlich auch dazu bei, diese düstere Atmosphäre und die Ernsthaftigkeit dieses Kampfszenarios zu unterstreichen, dass es da halt um was geht. Und ich finde, die Schiffe sehen cool aus. Die U-Boote, das ist ja auch was leicht schief gehen kann, finde ich. Schiffsdesign bei U-Booten, die können ja auch leicht klobig und unattraktiv wirken. Das ist hier nicht der Fall. Die sind ganz gut unterscheidbar, benutzen auch Farben ganz gut. Also vor allem die Schiffe der Sekten zum Beispiel, die sind in so richtig strahlenden Gelb-Rottönen angestrichen. Sind sehr gut erkennbar, gut lesbar. Das ist alles hübsch und das Sounddesign trägt auch was dazu bei. Ich finde, dass diese Unterwasseratmosphäre gut eingefangen ist durch diesen dumpfen Sound, den das hat, klare Schussgeräusche etc. Und es hat in den Zwischensequenzen und auf den Stationen auch eine sehr passende, stimmige Musik. In den Zwischensequenzen ist es so ein orchestraler, düsterer Soundtrack. Auf den Stationen hat es auch manchmal so kleine Soundvignetten. Wenn du Bars betrittst zum Beispiel, dann spielen so kleine Loops. Das können wir uns einmal kurz anhören. Finde ich sehr nett, um auch so ein Gefühl für den Ort zu bekommen. Was für eine Bar bin ich hier? Und im Gegensatz dazu steht die Musik innerhalb der 3D-Missionen. Das sind dann nämlich Tracks, die von der CD gespielt werden. Es liegen 4 Audio-Tracks auf der Schleichfahrt-CD und die werden in den Missionen gespielt. Und das sind Techno-Tracks, Euro-Techno-Tracks. die sind schon sehr Geschmackssache, würde ich sagen. Aber sie wiederholen sich halt vor allen Dingen auch ständig, weil es sind nur vier. Und dementsprechend schalte ich die also auch immer ab. Ich möchte lieber die Schlachtatmosphäre pur haben.
Mehrere sind mit Text, also gesprochenem Gesang. Und das irritiert mich maßlos, dass da überhaupt Gesang ist. Das stört mich. Das gehört da nicht rein, wenn ich schon keine Funksprüche habe. Und dieser Text beschreibt ja die Welt. Voll so Meta, so, ach so, ah, okay, ja, wir sind in Aqua. Ja, okay, das ist ein bisschen schräg, das wollte ich nicht, ehrlich gesagt. Ich finde die Track zum Anhören ganz cool, aber so die ganze Zeit im Spiel, also Stunde auf Stunde, das ist dann mal gut.
Ja, wir können mal kurz reinhören in diesen Track, den du gerade erwähnt hast, wo auch die Welt Aqua beschrieben wird. Das ist übrigens von einem von den Mitgliedern des Kernteams, von Oliver Weyrich. Das ist einer der Grafiker von dem Spiel und der hat aber gleichzeitig auch den Sound und die Musik gemacht. Er hat also abends, wenn er noch Zeit hat, hat er zwischendurch auch noch Sachen komponiert und unter anderem eben auch diese Stücke.
Das ist so ganz typisch, dass es Programmierer gibt und dann jemanden, der alles andere macht. Du kannst nicht programmieren, ja gut, dann musst du halt komponieren und die Grafik machen und die Texte schreiben und go, go, go. Ist ein bisschen lustig. Man hat dann ganz oft, finde ich, so Programmierer und Multitalente. Die Engine ist auch ganz gut. Die hat dann schon Perspektivenkorrektur und halt, du hast schon gesagt, diese Effekte, wo Sachen weggeschleudert werden, wie Bauteile des Schiffs und so. Und was ich gar nicht mehr in Erinnerung hatte, wenn du halt schießt über den Meeresboden, dann wandert das Licht mit deinen Projektilen mit. Also richtig so ein Lichteffekt. Das fand ich jetzt gar nicht so schlecht für eine Engine von 1996.
Ja, also auf der Effektebene macht das Spiel echt was her und das ist natürlich auch schnell. Der Rest der Welt ist dafür statisch und wir hatten schon gesagt, es geht dann auf Kosten der Abwechslung in der 3D-Architektur. Also auch diese Unterwassergebäude, die es da gibt, die sind sich zum Beispiel alle sehr, sehr ähnlich. Dementsprechend austauschbar wird das Ganze dann. Ist aber jetzt nicht so dramatisch, würde ich sagen, weil der Fokus liegt ja dann eher auf den Schlachten mit den Schiffen. Übrigens, Stichwort Schiffe noch, wir hatten gerade schon gesagt, die Fraktionen haben alle diese Scouts und Bomber und der eine Unterschied, der dann noch reinkommt, sind, sobald die Bionten dazukommen, die sind auch so eine Fraktion, die haben auch Scouts und auch Bomber, aber die funktionieren insofern ein bisschen anders, als die Bionten keine Torpedos mehr einsetzen. Das ist sehr angenehm, dann musst du dich um die Abwehrmaßnahmen schon mal nicht mehr kümmern, aber dafür sind sie durch konventionelle Waffen fast nicht zu beschädigen, sondern du musst eigentlich sie erstmal lahmlegen, indem du diese Lamb-Torpedos, diese Flash-Sharks auf sie abschießt. Und wenn sie dann bewegungslos sind, dann kannst du sie so lange behaken mit normalen Torpedos oder deinen Bordwaffen, bis sie kaputt gehen. Und ich finde, den Moment, ab dem die Kampagne umschwenkt auf Kampf gegen den Bionten, wird das Spiel sehr schwach. Also dieser ganze letzte Teil mit diesen Massenschlachten gegen die Bionten ist dann nur noch ärgerlich aus meiner Perspektive. Und das hätte man sich, ich will nicht sagen sparen können, aber da ist eine schlechte Designentscheidung reingeflossen, denn diese Bionten-Schiffe, die sind sehr, sehr schnell. Auch die Bomber, aber vor allem die Scouts sind super schnell und wendig. Die verlierst du ganz schnell wieder aus dem Gesichtskreis. Und das alleine wäre noch okay. Aber da kommen zwei Elemente dazu, die es problematisch machen. Zum einen nämlich haben offensichtlich das Team das dadurch konterkariert oder dadurch versucht einzuhegen, indem sie dem KI-Skript die Regel gegeben haben, fahre wilde Kreise und bleibe dann aber auf einer Stelle stehen und richte dich langsam auf den Spieler aus und schieße auf ihn. Also die werden dann immer wieder kurzzeitig zu so Sitting Ducks. Und das fühlt sich richtig schlecht an, finde ich. Als ob der Computer mir jetzt absichtlich eine Chance geben muss, damit ich überhaupt eine Gelegenheit habe, um die zu treffen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, es spricht ja nichts dagegen, schnelle Schiffe reinzunehmen. Aber dann würde man normalerweise sagen, als Regel des Game Designs, wenn die schwer zu treffen sind, dann dürfen sie auch nicht viel aushalten. Dann ist die Herausforderung hier halt das gute Zielen. Aber die halten wahnsinnig viel aus. Selbst die normalen Scouts, unglaublich viel. Also wenn du einen paralysiert hast, musst du im Dauerfeuer mindestens eine halbe Minute auf den draufballern, der bewegungslos vor dir steht, bis der explodiert. Und bei den Bombern ist das eine Minute oder mehr. Und es macht einfach keinen Spaß mehr. Also das ist nur noch nervig.
Und wenn du glaubst, dass die Bomber im Griff, dann kommen noch die Kreuzer. die haben ja noch eine Schiffsklasse drüber. Und ja, dass die sich in Sitting Ducks verwandeln, kann man so sagen. Man könnte aber auch sagen, die verwandeln sich von einem herumflitzenden Schmetterling in einen Geschützturm.
Ja.
Weil wenn es mehrere sind und einer, der gerade nicht bei dir so richtig im Feuer ist und den du nicht so richtig im Aufmerksamkeit hast, stellt sich dahin, wie genau wie ich bei TIE Fighter, habe ich ja vorhin kurz beschrieben, und ballert dann aus allen Rohren mit seiner verdammten Energiewaffe auf dich. Das ist schon auch unangenehm, weil wenn der erstmal mit dem Schießen angefangen hat, dann musst du ja um ihn rumfliegen, kannst ja nicht dann frontal einen Torpedo reinschießen. Auf den zuzufliegen ist dann schon kein Spaß mehr.
Ja, das stimmt. Ich würde trotzdem an dieser Stelle postulieren, Schleichwart hat ja hervorragende Wertungen bekommen, fast durch die Bank. Und ich nehme mal an, die allerwenigsten der Tester haben dieses wirklich sehr lange Spiel bis in die Endphase gespielt. Weil dann verliert es echt viel von seinen Stärken. Das letzte Dutzend Missionen sind schlecht. Die haben auch keine Abwechslung mehr drin. Die sind dann schlichtweg Massenangriffe. Gerade diese finale Angriffe auf dieser Bionten-Basis, das ist nur noch ein Abarbeiten von diesen super starken Bionten-Schiffen. Da steckt auch kein großer Anspruch mehr drin. Das ist echt schade.
Die Story und das Framing drumherum ist schon noch weiter dann total spannend, weil du dich dann Ring für Ring in so einer Art großen Unterwasserschlacht mit verschiedenen Fraktionen, die zusammenarbeiten, dann da so vorarbeitest. Und das ist schon aufregend, da an dieser großen Schlacht teilzunehmen und diesem Ziel immer näher zu kommen. Ist halt Arbeit, was du da machst dann. Da gibt's auch keine neuen Mechaniken mehr oder große neue Situationen. Das sind halt wirklich nur noch Massenschlachten und immer noch stärkere Gegner. Die verdammten Kreuzer, ey. Oh, da kommen noch Missionen mit mehreren Kreuzern. Und überhaupt, bis du erstmal so einen Kreuzer abgeschossen hast. Die viele Arbeit. Naja, ist halt einfach Arbeit dann. Aber wie gesagt, bis dahin hat es einen guten Flow und so und dann zieht es sich so zusammen und wird so eng und erhöht halt die Gravitas und die Wichtigkeit auch, weil es jetzt gegen diesen einen Feind geht und die ganze Welt zusammensteht und es auch keine Unterschiede mehr gibt zwischen den Fraktionen, ne, sondern alle zusammenkämpfen. Das ist schon dramaturgisch und vom Storytelling her so richtig. Man hätte diese Phase einfach kürzer fassen müssen, dann wäre es schon okay gewesen.
Das kann man so sehen, wie du sagst. Man kann aber auch sagen, dass das Spiel ja diese offene, faszinierende Welt gebaut hat und diesen freiheitsliebenden, wilden Agenten Emerald Flint, der halt einfach keine Verbindung kennt oder keine Loyalität zu irgendeiner bestimmten Fraktion kennt, sondern da sich da frei da drin bewegt und das als Stärke aufbaut, was ja auch ein starkes Faszinationselement ist. Und das wird im letzten Viertel der Kampagne völlig aufgegeben. Da hat er auch überhaupt keine Entscheidungsfreiheit mehr. Da ist er ja dann nur noch der Getriebene, der... Ja gut, das ist ja die ganze Kampagne hindurch eigentlich, aber...
Es gibt noch einen ganz großen Flint-Moment, ganz kurz vor Schluss, und der ist aber auch wirklich nur Story. Die letzte Mission ist ein Selbstmordkommando. Und dann wird in so einem Dialog das kurz beschrieben. Diese Mission ist ein Selbstmordkommando, eine Kamikaze-Aktion, garantiert keine Rückkehr. Wir mussten einen Freiwilligen finden. Und dann hast du eine Dialogoption, also ich bin das nicht. Und das finde ich ganz nett. So, genau diese eine. Du kannst dich nicht freiwillig melden, du kannst nicht drum herum reden und du kannst auch nicht so tun, als würdest du es. Ich bin's nicht, dankeschön, auf keinen Fall. So Deadeye Flint in a nutshell.
Ja, aber wer sich dann opfert, ist deine Feindin, geliebte Feindin, die Honglong. Und das funktioniert nicht, dieser dramatische Moment aus meiner Perspektive, weil das ist halt so eine gesichtslose Person, die wird dir mehr nie gezeigt. Das Spiel hat ja keine Bilder, ne? Es hat keine Charaktere, keine Charakterporträts. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Und die hat keine Stimme im Spiel, die hat keine Sprachausgabe, die ist mir vorher nur in Erzählungen begegnet. Also da funktioniert die Dramaturgie, die Erzählung nicht an dieser Stelle.
Also schon ein dramatischer Moment in sich, aber diese persönliche Beziehung, die du zu ihr haben solltest, nehme ich an, als Flint, die hatte ich nicht, logischerweise. Also du bist ihr schon vorher begegnet, du hast sie schon vorher nochmal befreit und so. Die kommt schon in der Kampagne in der zweiten Hälfte schon ein paar Mal vor, aber wie gesagt, das ist alles nicht so intensiv.
Ja, aber es ist sehr ineffektiv, genau, weil es halt nur Textzeilen sind. Aber davon viel. Und es hat viele von diesen Dialogen, die halt häufig so auf diesem informellen Niveau sind und so, ja, so Banter auf den Stationen. Das hat so Anflüge auch von so einem Bud Spencer Terence Hill Humor, finde ich, in manchen seiner Passagen. Es gibt zum Beispiel, wenn man auf dieser Piratenbasis in Skranagar ist, dann gibt's da so einen Dialog, da sagt der Typ zu mir, Lou und du, ihr seid ja nicht gerade vertrauenserweckende Pfaffentöchter. Und der Flint antwortet, danke für das Kompliment, aber wir sind hier nicht bei Mutters Teestunde.
Das ist ja wie aus der Serie Die Zwei aus den 80ern.
Genau, das ist ja das gleiche Studio, das das synchronisiert hat. Oder der El Topo, den wir ganz am Anfang erwähnt haben, der auch Maulwurf genannt wird, der wird später von Flint mal gefragt, wie weit reichen denn deine Maulwurfstunnel? Und dann antwortet er darauf, Also wenn im Shogunat ein Samurai ins Wasser furzt, kann ich von hier aus die Blasen zählen.
Das fand ich toll, ehrlich gesagt.
Das ist nett, ja, das ist nett. Das ist zwar derb, aber das passt ja auch zu dem Ton, den das Spiel setzt.
Ich finde, das Spiel ist über die gesamte Strecke grundsätzlich kompetent geschrieben. Wir haben ja auch schon ein bisschen Text gehört jetzt aus dem Intro. Und das Intro macht wirklich einen guten Job, da in die Welt einzuführen. Es hat ja auch genug Zeit dafür. Mir hat am Anfang dieser ganze Ingame-Text nicht so gefallen, weil dieser rotzige Tonfall, dieses immer dagegen gehen und immer so ein bisschen patzig antworten von Flint, also was ja dann ich bin, das hat mich total genervt. Da stehe ich nicht drauf. Das war mir alles zu viel. Und später kannst du ihn ja dann ein bisschen steuern, aber am Anfang gibst du halt auch nur so einen Satz Antworten und kannst sie nicht groß auswählen. Aber es hat halt auch wirklich Momente, wo es tief in die Lore geht und wo es wirklich versucht, dir da eine Welt aufzubauen. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wenn du in Floating Bombay bist, wo man wirklich alles kaufen kann und alles cool ist und alles schön ist und so. Und dann begrüßt dich jemand und sagt, Salam, willst du flüssiges Licht kaufen? Traumtabletten? Die Musik der Aquasphären? Schokolade aus echten Kakaobohnen? Das finde ich ja voll poetisch. Da hast du gleich so ein Gefühl davon, von überwältigendem Luxus in dieser dunklen Welt. Und der Flint sagt dann, tut mir leid, ich bin kein Millionär aus Neapolis. Das ist ganz nett. Ich habe eine Stelle rausgesucht, wo mir der Dialog gut gefällt oder wo der Dialog so explizit mal so einen Lore-Moment hat. Und ich würde den gerne mal vorlesen mit verteilten Rollen. Du kannst entscheiden, ob du den Typen aus New Babel spielen willst oder Flint.
Oh wow, schwierige Entscheidung. Okay, dann nehme ich den Typen aus New Babel, weil dieses rotzige, respektlose, das liegt dir ja viel eher, würde ich sagen.
Dann go. Also es gab schon ein bisschen Vorgeplänkel, wir haben uns so ein bisschen vorgestellt und wir sprechen jetzt grundsätzlich über die Situation in Aqua.
Ich bin, wohl ähnlich wie du, viel in Aqua herumgekommen. Was hast du gesehen? Wovor hast du Furcht?
Ich habe alles gesehen. Viel Blut und zerfetzte Titaniumboote. Ich habe die Feuer der Schlacht gesehen. Furcht kenne ich nicht.
Aber die Furcht vor, sagen wir, Seebeben. Ein Seebeben kann alles Menschenwerk zunichte machen.
Na und? Dann bauen wir es wieder auf. Seebeben, Kriege, alles gleich. Was hast du gesehen?
Die feuerroten Natronwasser von Afrika. Ein Ozean roter Algen. Ich sah auch die eisigen Säulen der Arktis. Bizarre Eisgebilde, die vom Meeresboden bis hoch zur Pommschicht ragen.
Ha, ich sah, wie ein chinesischer Frachter in blendendem Magnesiumfeuer verglühte.
Das Leuchten seltener Kalmare im Labradorstrom, Fluten von blauem, rotem und weißem Licht, wie die Sinfonien unserer Ahnen aus kaltem Feuer.
Ich habe gesehen, wie die Wachboote des Shogunats im chotskischen Gulag 300 politische Häftlinge in Taucheranzügen niederschossen. Das flache Meer war rot vom Blut und ihre Gedärme wehten in der Strömung.
Vor Spitzbergen sah ich den gebrochenen Widerschein des blendenden Nordlichts durch kristallklares Eis. Vor Sri Lanka tauchte ein Komet aus dem ungesehenen All in den Ozean.
Okay, Bruder, ich sehe es ein. Aqua hat vielleicht doch noch mehr zu bieten als Gemetzel und detonierende Torpedos.
Also das ist natürlich krass unnatürlich, der Dialog. Man hat schon gemerkt, man kann ihn kaum sprechen, aber ich mag das. Das hat so eine eigene, übertriebene Poesie und das ist ja ganz eindeutig angelehnt an die letzte Szene von Blade Runner, wo der Replikant Butty dann sagt, I've seen things you people would not believe. Und so. Aber das hat mir gut gefallen. Ich finde das toll. So die roten Natronwasser vor Afrika. Wie geil ist denn das?
Ja, ja, es hat seine Momente und wie gesagt, das Spiel bemüht sich eben dieser Welt, in der wir hier sind, ein Leben einzuhauchen und eine Bedeutung zu geben und Plastizität zu geben. Nun Gunnar, wollen wir mal darüber sprechen, wie das Spiel entstanden ist.
Ja, das schieben wir ja schon die ganze Zeit vor uns her. Dabei ist das so interessant. Ein Spiel aus Deutschland. Alle Spiele aus Deutschland haben ja hochinteressante und tragische Historien oft.
Ja, also schauen wir mal, wie tragisch das hier ist. Denn Schleichwort war, das haben wir ja schon vorweggenommen, ein erfolgreiches Spiel, sowohl in der Meinung der Presse, der Kritik, als auch was die Verkaufszahlen angeht. Aber wir beginnen jetzt mal bei drei Menschen. Das sind nämlich drei Männer, mit denen wir auch gesprochen haben für diese Folge, für die Entstehung. Und zwar Alexander Jorias, Oliver Weyrich und Ingo Frick. Ingo Frick ist derjenige, der die Engine hauptsächlich programmiert hat. Alexander Jurios hat viele Systeme, Spielmechaniken und sowas programmiert und war so ein bisschen der Produktionsleiter, würde ich auch sagen. Und der Oliver Weyrich hat Grafik gemacht, Sound gemacht, Musik gemacht, Story betreut, also eine ganze Reihe von Hüten, die er aufhatte. Und jetzt gehen wir mal in den Anfang. Der Alexander Jurios und Oliver Weyrich, die kannten sich aus der Schule. Die sind gemeinsam in Hessen in Bensheim in die Schule gegangen. Bensheim, das liegt zwischen Darmstadt und Mannheim ungefähr. Und die haben schon als Schüler, also während dieser Schulzeit, gemeinsam angefangen, Spiele zu machen für Diskettenmagazine. Diskettenmagazine für den Computec Verlag, die man vor allen Dingen kennt für die PC Games und PC Action später, aber die hatten in ihrer früheren Zeit eine ganze Reihe von Diskettenmagazinen für den C64, für den Amiga. Und dafür haben Jurios und Weyrich schon Spiele gemacht. Und der Ingo Frick, der kommt aus Bingen und hat in der Zeit in den späten 80ern auch seinerseits Spiele für Diskettenmagazine programmiert. Und er kannte schon relativ früh den Volker Wertig, den Schöpfer von den Siedlern dann später, weil der in seinem Nachbarort gewohnt hat, in Ingelheim. Und gemeinsam haben Volker Wertig und Ingo Frick schon in den 80ern eine 3D-Engine auf dem Amiga gebaut, die dann auch bei Rainbow Arts zum Einsatz kam. Und der Ingo beginnt dann nach dem Abitur in Kaiserslautern Maschinenbau zu studieren und Alexander und Oliver ihrerseits, die fangen dann auch ein Studium an. Und ein gemeinsamer Freund, der Werner Neumann, bringt die drei dann letztendlich zusammen, so ungefähr um das Jahr 1990 rum. Da lernen sie sich kennen und dann beschließen sie gemeinsam Spiele zu machen und als erstes Mal beschließen sie eine Engine zu entwickeln. Da hören wir jetzt mal den Ingo und den Alexander an, wie die das schildern.
Wir haben dann quasi gedacht, okay, wir brauchen irgendwie so eine Spiele-Engine. Das war damals so ein bisschen populär, dass man Spiele aufbaut auf Engines. Und da haben wir quasi uns überlegt, wir brauchen so ein Software-System und da ist Massive draus entstanden. Massive war ja ursprünglich nicht unser Company-Name, das war tatsächlich der Name unserer Spiele-Engine, ganz früh, Anfang der 90er.
Es ist noch ein Schritt zurück. Wir haben uns mit den Leuten von Neon getroffen damals, die kommen ja aus Frankfurt. Und wir wollten was zusammen machen, haben wir überlegt. Es kam aber dann nicht dazu. Und dann haben wir überlegt, wie wir unsere Company nennen. Und irgendwann sagte einer, hey, wir haben echt ein massives Problem, hier einen Namen zu finden. Und da kam Massive her. Und dann haben wir aber gesagt, ja, Massive ist schon ganz cool, aber jetzt machen wir Punkte dazwischen und sagen, das ist eine coole Abkürzung.
Und wenn wir das nochmal richtig zusammenbekommen, das war tatsächlich die Abkürzung für Modular Arranged Software System with Variable Integrated Environment.
Andersrum.
With Integrated Variable, ja. Das war tatsächlich unsere Software-Engine und das war quasi ein komponentenbasiertes System auf Amiga damals noch, ne?
Genau.
Komplett in Maschinensprache geschrieben, wo wir quasi hunderte von kleinen Software-Komponenten zusammen entwickelt hatten. Alex und ich damals waren da die Core-Developer sozusagen und das wollten wir einsetzen, für Computerspiele dann zu bauen.
Und da war viel Technologie drin, die wir dann verwendet haben für die Siedler. Die Siedler auf PC.
Die Siedler, wo kommt denn das her? Das war das erste Projekt des Teams. Sie haben für Blue Byte die Portierung von Volker Wertigs Die Siedler von 1993 vom Amiga auf den PC gemacht. Das war eine Auftragsarbeit. Es war nicht ihr erstes kommerzielles Spiel. Sie hatten schon vorher ein 3D-Strategiespiel namens Conquest gemacht auf dem Amiga. Sie sind sogar so weit gekommen, dass sie das Electronic Arts in England angeboten haben. Und die wollten das vielleicht auch haben, also waren jedenfalls interessiert, die Gespräche fortzuführen. Aber die drei haben das Projekt dann nicht fertiggestellt, das dann so ausfaden lassen, diesen Kontakt. Stattdessen haben sie dann in der Zeit mit dem besagten Werner Neumann, dem gemeinsamen Freund, ein 2D-Jump'n'Run gemacht, das hieß Catch'em, lief auf dem Amiga. Und das ist tatsächlich veröffentlicht worden über die kleine deutsche Firma Prestige Software. Und dann kam der Auftrag zur Portierung von Die Siedler. Und das soll uns mal der Ingo und der Alex wieder erzählen.
Auch das ist letztendlich entstanden ja durch einen Kontakt, den wir mit dem Volker hatten. Der hatte die Siedler entwickelt, hat die auf dem Amiga released 1993. Volker wollte unbedingt natürlich eine PC-Version oder letztendlich auch Blue Byte wollte eine PC-Version. Und da wir dieses Massive gebaut hatten, hatten wir Erfahrung in beiden Assembler-Dialekten. Wir haben das gebaut auf dem Amiga und wir haben es dann nachgebaut auf dem PC. Und da konnten wir beide Maschinensprache-Dialekte. Und Volker hatte sein Spiel damals komplett in Maschinensprache entwickelt. Und dann hat er versucht, das zu portieren auf dem PC. Und das ging natürlich nicht trivial. Und alle haben sich irgendwie so ein bisschen die Zähne dran ausgebissen. Und Alex und ich haben uns dann zusammengesetzt und kamen auf die Idee, dass wir das auch einfach mit einem Cross-Compiler von dem einen Assembler-Code auf den anderen Assembler-Code übersetzen könnte. Und da habe ich gesagt, ach komm, wir machen einfach diesen Cross-Compiler in TurboPascal. Das ging relativ schnell, Alex, ne? Der haben wir entwickelt in 3-4 Monaten.
Ja, ich habe quasi diese Grafik-Engine geschrieben für diese ganze 2D-Grafik. Der Ingo hat den Cross-Compiler geschrieben, denn dem Volker sein Source-Code war 100.000 Zeilen Maschinensprache. Undokumentiert. Und da war jetzt die Frage, wie kriegt man das auf den PC? Da haben wir die Idee gehabt, okay, du schreibst einen Cross-Compiler, der jede Zeile Maschinensprache übersetzt in 1, 2, 3 Zeilen Maschinensprache auf PC. Und vorher muss der Volker quasi seinen Siedler auf Amiga umbauen mit unserer Grafik-Engine. Und dann bauen wir die Grafik-Engine auf PC und flanschen darauf dann den cross-compilten Code vom Ingo. Und dann war es tatsächlich so, irgendwann haben wir das gestartet und dann lief die Siedler auf dem PC. Das hört sich echt komisch an jetzt.
Das war mega weird.
Aber als der Cross-Compiler alles korrekt cross-compiled hat, hatten wir plötzlich dann die Siedler auf dem PC. Und da kamen dann noch 2, 3 Fehler auch raus, die auf dem Amiga auch drin waren. Die konnte der Volker auf dem Amiga fixen. Und dann hatte Blue Byte die PC-Version von die Siedler in der höheren Auflösung. Die Wetten intern bei Blue Byte standen gegen uns. Die haben gesagt, wir schaffen das nicht.
Und für diese Portierung bekommen die beiden jeweils 10.000 Mark von Blue Byte. Ein ganz ordentliches Geld für diese Zeit. Diese PC-Version von Die Siedler kommt im Jahr 1994 raus, also ein Jahr nach der Amiga-Fassung. Aber schon vorher beginnt das Team, also diese drei, der Oliver, der Alexander und der Ingo, mit der Vorarbeit für ihr erstes eigenes großes Spielprojekt. Wobei, inzwischen sind sie gar nicht mehr drei, sondern sie sind zu viert und es ist noch jemand dazugekommen. Ein Grafiker, der Peter Steinhäuser. Und die überlegen sich jetzt gemeinsam, was könnten wir denn als nächstes machen? Und dieses nächste große Projekt, das ist das, was dann später Schleichfahrt werden wird. Und jetzt lassen wir mal den Oliver Weyrich erzählen, woher denn die Inspiration kam für dieses Projekt.
1989 kam The Abyss raus, der Film. Der hat also sehr großen Einfluss gehabt. Wir fanden ihn alle ziemlich cool, den Film im Kino gesehen. Da kam schon die Idee auf, dass es also auch eine andere Welt gibt, die in Science Fiction sein kann und aber trotz allem spannend ist, vor allen Dingen deswegen, weil es halt nicht irgendwo weit im Weltall, irgendwo in der fernen Zukunft und so weiter ist, sondern es ist hier auf der Erde. Es gibt auf der Erde noch unerforschtes Gebiet und es hat natürlich auch alles, was unter Wasser ist, so eine gewisse Unheimlichkeit. Das fanden wir irgendwie ein spannendes Thema. Und dann gab es noch zusammen diese Spiele Wing Commander und Privateer, was auch bei uns einen sehr großen Einfluss gehabt hat, vor allem Privateer, die wir sehr spannend fanden, die Art von Spielen. Und dann natürlich noch andere Einflüsse wie Alien, Blade Runner, Star Wars, Terminator, Mad Max. Also alles jetzt nicht so geleckter Science Fiction, sondern alles so ein bisschen abgehalftert, düster, dystopisch. Da kam dann diese Idee auf, dass wir gerne ein Spiel machen wollten, was unter Wasser abspielt, also eine Art Science Fiction unter Wasser.
Eine gute, solide 80er, 90er Inspiration hier, die hier zum Tragen kommen. Und daraus entsteht bei Ihnen die Idee, ein Spiel im Unterwassersetting zu machen. Und das war, wie Oliver sagt, der Ausgangspunkt für das Spiel. Erst kam das Szenario, alles weitere später. Und Ihnen war ganz klar von Anfang an, dieses Szenario sollte nicht nur eine Kulisse sein, sondern eine ausgearbeitete Welt.
Das war uns dann halt eben sehr wichtig, dass, so wie das Tolkien und auch Lovecraft vorgemacht haben, dass die Welt erst gebaut wird sozusagen, dass wir uns erstmal Gedanken machen, bevor wir irgendeine Zeile Code schreiben oder irgendetwas dergleichen, die Story schon entwickeln, dass wir uns erstmal Gedanken machen, wie die Welt selbst aussieht. Das heißt, wir sind in die Universitätsbibliotheken abgetaucht und haben da erstmal viel gelernt, was es so alles gibt in der Unterwasserforschung damals, zum Beispiel die Unterwasserströmung, Tiefseeschlote. Auch dann so, dass es theoretisch in der Tiefe sogenannte Manganknollen gibt, haben wir dann halt eben gelernt. Wir haben gelernt, dass es organische Schichten gibt in der Tiefsee, die aus teilweise lebendem Material bestehen oder aus abgestorbenem organischem Material. Und das Ganze halt eben haben wir erstmal alles gesammelt, so als Wissen für uns. Und soweit ich mich erinnere, war das dann Oktober oder November 93. Da sind wir dann an die Nordsee damals. Wir waren zu viert, da war noch der Peter Steinhäuser noch mit im Bunde Und wir zu 14 dann an die Nordsee abgedampft, haben uns da irgendwie für ein paar Tage in die Einsiedelei begeben. Draußen war es ziemlich kalt und stürmisch. Und da ist dann die Idee entstanden. Wir haben dann dieses ganze Wissen zusammengetragen dort und haben auf dieser Grundlage dann die Welt kreiert.
Und Sie gehen dann auch so weit, Story-Begründungen für spielmechanische Elemente zu finden. Das Spiel sollte es zum Beispiel nicht ermöglichen, an die Oberfläche zu tauchen, weil das hätte einen enormen zusätzlichen technischen Aufwand erfordert. Also legen sie dann halt fest, dass auf den Weltmeeren der verwüsteten Erde diese 40 Meter dicke und radioaktiv verseuchte Schicht aus organischem Material liegt. Also da ist die narrative Erklärung für dieses Gameplay-Feature dann quasi schon an dieser Stelle mit eingepreist. Ja, und noch was fügt sich ganz hervorragend ein in diese Idee, so ein Unterwasserspiel zu machen, nämlich Ingo Fricks Studienfach an der Uni Kaiserslautern.
Ich habe zu dem Zeitpunkt an der Uni hier in Lautern Strömungsmechanik gemacht. Ich war im Strömungsmechanik-Lehrstuhl. Das war faktisch mein Forschungsfach. Und als wir dann diese Welt entwickelt hatten, ist uns auf einmal aufgefallen, wie spannend das natürlich sein kann. Zum Beispiel auch die ganze Bewegung der Schiffe und so. Ne? Das war im Grunde eine Partikelsimulation, sozusagen relativ früh. Jedes Schiff war quasi wie so eine statische, starre Partikel. Und dadurch ergaben sich auch ganz interessante Steuerungsoptionen. Das heißt, die Schiffe konnten dann direkt gleiten und man konnte mit denen so straben. Und der Antrieb war nicht immer genau in die Bewegungsrichtung wie auf so einem Spline oder auf einer Schiene, sondern es hat sich einfach immediately physikalisch angefühlt. Wir hatten da eben das Glück, dass ich da faktisch die Gleichung einfach nehmen konnte, die ich quasi in der Strömungsmechanik gelernt hatte. Und dann lief das auch relativ schnell. Viele Dinge sind dann tatsächlich von der Programmierung her ganz kurz, ja, vielleicht 20 oder 100 Zeilen lang. Aber du hast unterschiedliche Gameplay-Möglichkeiten, die sich dann daraus ergeben. Und so ist das dann auch zusammengekommen. Und ja, dadurch entstand halt dann auch viel Gameplay-Tiefe in dem Produkt.
Das ist jetzt ein bisschen lustig, dass da auch noch eine strömungsmechanische Expertise da ist in diesem Team. Wir hatten zuerst im Kern die Welt, die ist zuerst entstanden in einer gemeinsamen Aktion, dann diese Bewegungsphysik und die Simulation und erst dann haben sie die Spielmechanik entwickelt, auf der Basis der Welt und auf der Basis der Simulation. Und das passt jetzt alles einfach magisch zusammen. Alle sind Sci-Fi-Fans, Olli hat diese Fähigkeiten im Storytelling, der Ingo hat diese 3D-Engine am Start und seine Einblicke in die Strömungsmechanik und das ganze Game-Coding übernimmt der Alex und der Peter, der vierte im Bund, ist ein versierter Grafiker und hat schon früh 3D-Renders gemacht. Und die Gruppe war befreundet und die waren alle begabt und detailverliebt und leistungswillig. Und Alex sagt dazu, solange es noch etwas einfällt, wird es auch eingebaut. Das war ihr Motto.
Ende 1993 stand also diese Idee. 1994 entwickelt das Team dann die Basistechnologie noch auf eigene Rechnung und erst Ende 1994, also fast ein Jahr später, unterschreiben sie dann den Vertrag mit Blue Byte und erst ab jetzt ist das Spiel wirklich in der Produktion. Allerdings, die vier waren ja alle noch Studenten. Der Alexander studiert in Darmstadt, der Ingo in Kaiserslautern. Und Massive hat zwar ein kleines Büro in Bensheim, also in dem Heimatort von Alexander und Oliver. Und dort arbeiten die beiden und der Peter. Der Ingo, der lebt aber weiterhin in seiner Studentenbude in Kaiserslautern und arbeitet auch von dort aus. Und Alexander, der schlägt dann regelmäßig bei ihm auf, übernachtet da im Schlafsack und die beiden coden bis spät in die Nacht. Und morgens schleppt sich Ingo dann in die Uni. Und der Alexander, der schaut zu seinen Kursen eigentlich nur noch für die Prüfungen vorbei und den Rest der Zeit stecken alle in dieses Spiel. Und das in dieser Zeit für eigentlich kaum mehr als ein Handgeld, denn der Vertrag mit Blue Byte, der sah hauptsächlich dann eine Gewinnbeteiligung, Tantiemen, nach dem Release vor, aber vorher nur so eine Art Basisfinanzierung, wie uns Alexander berichtet hat.
Der Deal war, kann man jetzt ja sagen, wir haben bekommen 6.000 Mark pro Monat für die Entwicklung. Das ist die klassische Selbstausbeutung, natürlich, ne? Also wir haben 6.000 Mark gehabt für die Entwicklung pro Monat und da musste man ja alles mit leisten. Das heißt also, das war fast pro bono.
Das hat tatsächlich auch damals der Chef von Blue Byte, der Thomas, uns gesagt, also ihr braucht ja nicht viel, es reicht ja einfach, wenn der Kühlschrank voll ist und ansonsten soll der ja nur programmieren.
Das ist ganz schön eine harte Nummer hier mit den 6.000 Mark. Der Thomas, der hier genannt wird, ist Thomas Herzler. Das ist der Blue Byte-Chef. In der Zwischenzeit stoßen dann aber noch eine Handvoll anderer Leute zu dem kleinen Team, zum Beispiel Marco Fischer, das ist ein weiterer Programmierer, Tobias Weingärtner und Lars Müller, zwei Grafiker, die sich um die Render-Zwischensequenzen mitkümmern. Die beiden werden noch groß in der Branche, weil die zusammen später die Computergrafikfirma Virgin Lens machen, die seit den 2000ern exzellente CGI-Szenen für Dutzende von deutschen Spielen erstellt und auch heute noch Trailer macht und sowas. Und es kommt ein Autor zum Team, nämlich Helmut Halfmann. Der hat in seinem Metier schon ein bisschen Renommee, der gehört seit den 80er Jahren zur Kaiserslauterner Autorenszene, hat einen kleinen Indie-Verlag mitgegründet 1990, hat einen Roman veröffentlicht und Erzählungen und der steigt dann 1994 bei Massive ein und entwickelt diesen Weltentwurf weiter zu einer Geschichte und entwickelt die Charaktere dazu und schreibt alle Dialoge und bleibt dann auch noch dabei, später bei den anderen Aquanox-Spielen, ist leider dann schon 2009 verstorben.
Weiß nicht, wie es dir ging, Gunnar, aber ich fand das für diese Ära einigermaßen ungewöhnlich, dass da für so ein Spielprojekt ein wirklicher Autor angeheuert wird. Auch für nichts anderes, außer die Geschichte zu schreiben. Ein Profi für die Story. Nicht schlecht, ne?
Ja, total ungewöhnlich. Und das ist auch interessant, wie sie damit umgegangen sind, dass sie das so begrüßt haben. Die haben auch in dem Gespräch mit uns super wertschätzend davon gesprochen, hat sie sehr gefreut, wie ernst er ihre Welt genommen hat und so. Das war ihnen einfach total wichtig. Dieses ganze Ding der Lore und wie diese Welt dargestellt wird, über Text transportiert wird, das war ihnen wahnsinnig wichtig.
Also so arbeitet das Massive-Team dann das ganze Jahr 1995 hindurch und bis Anfang 1996 hinein an ihrem Spiel und dann beginnt die heiße Phase der Entwicklung und dafür zieht das Kernteam um Alexander, Ingo und Oliver dann erstmal um.
Mitte 96, so im Frühling ging das dann los, dass wir dann uns langsam so nach Mülheim begeben haben. Ein halbes Jahr vor Schluss.
Crunch-Time,
6 Monate, genau, oder waren es 9?
Der Druck ist natürlich das Weihnachtsgeschäft. Ein Weihnachtsgeschäft wird der große Reibach gemacht und dann vom Weihnachtsgeschäft kannst du ja rückwärts rechnen. Da brauchen die Redaktionen, brauchen dann die Version zum Testen, minus 2 Monate, dann nochmal einen Monat abziehen. Dann muss irgendwo eine Master-CD gebrannt werden und. Der Druck kam natürlich auch vom Publisher, der kam von Blue Byte. Er macht hier ein tolles Game hier, aber jetzt muss das Ding muss ins Weihnachtsgeschäft. Ja, und dann entstand dann eine harte Crunch-Time und da bin ich auch wieder zu meinem Prof, habe ich gemeint, also Herr Ebert, ich bin jetzt mal ein halbes Jahr immer am Lehrstuhl. Und dann haben wir uns alle 3 nach Mülheim begeben.
Im Vergleich zu deiner Studentenwohnung war das nochmal ein ordentlicher Schiff nach unten.
Das war eine leere Wohnung.
Nee, das waren die alten Büros von Blue Byte.
Das waren die alten Büros?
Das waren die alten Büros von Blue Byte, die waren leer, die standen leer und da haben wir Matratzen gehabt und keine Dusche zunächst. Dann hat der Thomas Herzler in einem Raum eine Elektrodusche aufgebaut. Das ist eine Dusche, die kannst du in jeden Raum stellen. Da ist ein Motor drin zum Pumpen. Brauchst nur einen Wasseranschluss. Und das ist praktisch eine Dusche, steht einfach so im Raum.
Aber sie war auch beängstigend, weil ich meine, du hast einen Stromanschluss, ja, irgendwo geht ein Kabel rein, da steckt da eine 22-Volt-Steckdose und du gehst in eine Dusche rein und duschst dich nass ab.
Genau, dann sind wir morgens von dem alten Büro zum neuen gelaufen, haben programmiert bis nachts. Und dann wieder zurück ins alte Büro. Ja, und ich erinnere mich, eine Nacht sind wir zu dritt da runtergelaufen. Und da bin ich so müde gewesen, da bin ich die komplette letzte halbe Etage, die Stufen, einfach runtergefallen. Von da oben bis da unten. Ich bin aufgewacht und lag unten auf dem Boden. Mir tat alles weh. Ich bin eingeschlafen beim Runterlaufen.
Ich erinnere mich dran, Alex. Jetzt wurde
er war ziemlich geschockt.
Ja, ich erinnere mich gut dran.
Ja, und dann ziehen sie zu Blue Byte und da entsteht dann so eine Art Gemeinschaftsarbeit, weil dann einerseits ist es natürlich das Team Massive, das da arbeitet in den Blue Byte Büros, aber Blue Byte wirft auch eigene Ressourcen und Mitarbeiter auf das Spiel, weil ihnen ja klar ist, dass das gute Chancen hat, der nächste Hit zu werden. Mit Thomas Häuser, der hat die Siedler 2 gemacht und Bernhard Evers, mit dem haben wir schon mal gesprochen hier im Podcast, der hat Battle Isle gemacht, bekommt das Projekt dann 2 verdiente Blue Byte Mitarbeiter als Producer. Der spätere Mitgründer von Fanatics, Thomas Friedmann, schreibt das Handbuch. Blue Byte kümmert sich unter der Leitung von Wolfgang Walk um die Sprachaufnahmen. Gegen Ende kommen noch ehemalige Talion-Leute dazu, wie Erik Simon und Juri Hornemann. Die haben gerade im Vorjahr erst ihr Rollenspiel Albion fertig gemacht und die helfen bei der Programmierung und beim Missionsdesign. Und natürlich macht Blue Byte Publisher typisch das Marketing und die Pressearbeit. Das ist auch einigermaßen erfolgreich. Es gibt Geschichten in allen großen Magazinen. Für ein Preview-Event wird die deutsche Fachpresse nach Mülheim in den Keller des Firmengebäudes eingeladen. Dort hat Blue Byte ein U-Boot-Cockpit aufgebaut mit Flightstick. So war das damals, wie schön. Und die Massive-Jungs sind da in weißen Overalls rumgelaufen und haben ihr Werk demonstriert und die Presse das spielen lassen. Und ungefähr zu der Zeit erhält Schleichfahrt auch seinen Namen. Denn während der Entwicklung heißt das Spiel noch anders.
Ihr habt ja gesehen, dass eigentlich das Spiel The Deep hieß. Und weil The Deep ja Titel war von einem Film mit so einem Taucher und so weiter, war dann die Befürchtung seitens Bluebird, okay, wenn wir das Spiel The Deep nennen, kriegen wir Probleme. Und dann lange, lange hin und her, dann kam halt der Titel Schleichfahrt. Und wir fanden das nicht gut. Denn Schleichfahrt ist ja eigentlich so ein Begriff Jürgen Prochnow, ja, also World War II. Und man sieht dann auch in Amerika, konnte man das faktisch dann auch wirklich nicht Silent Running nennen. Und dann hieß es Achaemenid Dynasty. Und das war dann noch schlimmer, fanden wir. Das war echt ein Schocker.
Ja, und am Ende wird Schleichfahrt also pünktlich fertig zum Weihnachtsgeschäft. Im November 96 kommt es dann raus und in der deutschen Presse sammelt es traumhafte Wertungen ein. Der Ausreißer nach unten hier ist die Powerplay mit nur 80%. Der Tester war Peter Steinlechner, unser späterer GameStar-Kollege, und der bemängelt hier bei der Powerplay unter anderem, dass die Unterwasserwelt zu öde aussehe und ihm, Zitat, Algen, Fische und anderes Getier fehlen würden. Und das ärgert das Massive-Team und vor allem den Bluebyte-Chef so sehr, dass im Firmengebäude von Bluebyte längere Zeit ein Foto von Peter an einer Dartscheibe hängt. Die anderen Wertungen sind aber also wirklich deutlich höher und Schleichfahrt ist auch eines der seltenen deutschen Spiele, die international hervorragende Kritiken bekommen. Die PC Zone zum Beispiel, die vergibt 92 Punkte, 92 Punkte, die Computer Gaming World 90, GameSpot immerhin 83. Das hilft nur leider nicht viel, denn Bluebyte setzt zu der Zeit nicht auf Vertriebspartner in den USA, sondern möchte den Markt selbst in der Hand behalten. Und die USA wären natürlich ein ganz wichtiger, hervorragender Markt für so ein Spiel. Aber das Problem ist, dass die großen US-Ladenketten unbekanntere Spiele, und Schleichfahrt ist leider ein unbekannteres Spiel, eigentlich nur dann in ihr Sortiment aufnehmen, wenn die Hersteller da Regalplatz kaufen, also richtig Geld in die Hand nehmen, damit das Spiel überhaupt im Laden stehen kann. Und dafür fehlen Bluebyte schlichtweg die Mittel.
Leider hat Schleichfahrt nicht wirklich in die Läden geschafft. Ich glaube, wir haben in ganz USA 3000 Stück verkauft, weil es war keine Möglichkeit, Shelf Space zu kaufen für Bluebyte. Die Power war nicht da und somit haben wir quasi sehr hohe Wertungen bekommen, aber die Leute konnten es faktisch nicht kaufen. Wir haben Leserbriefe bekommen von da, dass halt Leute in Los Angeles waren und es war halt in keinem Laden in Los Angeles. Das war bitter, ja.
In Deutschland läuft dann Schleichfahrt aber sehr viel besser. Dabei hat es echt nicht leicht, weil im Weihnachtsgeschäft 1996 treten sie gegen Privateer 2 an, also einen direkten Konkurrenten in einem vergleichbaren Genre und quasi ja auch der Nachfolger des großen Vorbilds von Schleichfahrt und von dem US-Giganten Electronic Arts, der natürlich massive Marketingmacht hat. Und am Ende verkauft Schleichfahrt in Deutschland aber über 100.000 Stück und geht damit zumindest hierzulande als Sieger aus diesem Rennen hervor. Das ist für Bluebyte ein ziemlich großer Erfolg und weil es eine Gewinnbeteiligung und Tantiemen gibt, zahlt sich das nun auch für das Massive-Team aus. Und das arbeitet dann bis 1997 noch an weiteren Versionen des Spiels.
Nachdem Schleichfahrt dann fertig war, da war es dann 97, da haben wir uns wieder ein bisschen separiert. Da hat jeder wieder von zu Hause aus weitergearbeitet, überlegt, wie es irgendwann weitergehen sollte. Und wir haben die japanische Version gemacht. Das habe ich betreut und dann habe ich mir diese Voodoo-Karte gekauft. Und da weiß ich noch, habe ich ihm gesagt, hey, guck mal hier, eine Grafikkarte. Und der Ingo so, ja, das ist hier Software Engine. Und dann, ich hatte nichts zu tun und habe dann diese Voodoo-Version gebaut. Am Ende, die Voodoo-Version war sehr gut, sehr schön und hatte transparente Explosionen. Sorry, Ingo.
Ja, das hätte ich auch natürlich auf der Software-Seite bauen können, aber naja.
Ja, ja, okay. Und dann haben wir eine Voodoo-Version gehabt, ein Voodoo-Patch. Das war cool. Das war dann 97.
So vergeht also das Jahr 1997. 1998 beginnt Massive dann mit der Konzeption des Nachfolgers, Schleichfahrt 2. Und das bieten sie dann wieder Bluebyte an. Also nicht vergessen, Massive ist ja ein unabhängiges Entwicklerteam. Die gehören nicht zu Bluebyte. Bluebyte ist hier nur der Publisher. Aber selbstverständlich bieten sie das dann Bluebyte an. Aber dieses Mal verlangen die Jungs von Massive sehr viel bessere Konditionen, ja, als das erste Mal. So mit 6.000 Mark ist ja nichts mehr zu holen. Und darüber wird man sich tatsächlich nicht einig. Also suchen die Leute von Massive dann nach neuen Partnern.
Wir hatten am Ende zwei Angebote auf dem Tisch. Und das eine war von Activision. Die hatten gesagt, wir zahlen euch ein Budget, wenn ich mich recht erinnere, von $900.000. Und das andere Gebot war von Ravensburger, von Fishtank. Neu formiert, sehr ambitioniert. Und Schleichfahrt hatte einen großen Namen. Und jetzt kommt der Nachfolger. der dann nicht Schleichwart genannt wurde, sondern Aquanox. Und dann hat Fishtank das Gegenangebot hingelegt. Das waren, wenn ich mich recht erinnere, 2,4 oder 2,5 Millionen. Und das war jetzt natürlich für uns schwerer, als man meint, zu entscheiden. Denn unser Herz hat natürlich gesagt, okay, jetzt ist es soweit, Activision. Aber der Unternehmer hat gesagt, okay, wir machen den größeren Deal. Und das war auch richtig. Denn wenn man genau hinguckt, was Activision danach passiert ist, die haben ihre eigenen Studios schließen müssen, kurz darauf. Und ich denke mal, da hätte es das deutsche Studio dann auch mit der Produktion mittendrin zerlegt.
Das ist ganz interessant, was jetzt für Summen aufgerufen werden, weil wir wissen nicht, wie hoch die Tantiemen sind, die sie bekommen haben von den Verkäufen hinterher. Aber aus Publisher-Sicht, das ist ja Geld, das dann schon da ist. Da nimmt man Geld ein aus dem Verkauf und kann dann noch was ans Team auszahlen. Das muss man ja nicht vorfinanzieren. Das Vorfinanzieren ist immer das Problem, wenn man da ins Risiko geht. Und dieser Vorfinanzierungsteil von Blue Byte damals, das waren 150.000 Mark. Also wenn man annimmt, sie haben 6.000 Mark über 2 Jahre gezahlt. Und jetzt gehen aber hier die Vorfinanzierungsangebote schon mal auf 900.000 bei Activision und 2,4 Millionen bei Fishtank hoch. Das ist schon ein ganz schöner Unterschied. Naja, der Deal mit Fishtank kommt ja dann zustande 1999 und dann beginnt wieder eine etwa 2-jährige Produktionsphase und 2001 kommt dann Aquanox raus.
Genau, dass das jetzt Aquanox heißt, das liegt zum einen daran, dass der Rechte für den Namen Schleichwart bei Blue Byte liegen und nicht bei Massive, zum anderen aber sicher auch daran, dass der Name Schleichwart den Jungs ja eh nicht sonderlich gut gefallen hat. Und dann sind sie ganz dankbar, glaube ich, dafür, dass das jetzt Aquanox heißen kann. Allerdings ist Aquanox schon der wahre Nachfolger, also inhaltlich führt das die Story weiter. Das ist auch wieder Emerald Flint, den wir hier spielen, es tauchen wieder die gleichen Fraktionen aus, es ist die gleiche Welt, es ist Aqua, also es ist einfach die logische Anknüpfung an Schleichwart, eben jetzt hier unter einem anderen Titel. Das Spiel ist aber, ich meine, es sind jetzt 5 Jahre vergangen, das ist natürlich technisch fortschrittlicher. Es ist eigentlich auch als ein Konsolenspiel für die Xbox entwickelt worden. Das hat deswegen einen ganz anderen spielmechanischen Fokus. Das geht viel stärker in Richtung von einem Shooter. Das hat jetzt auch einen Multiplayer-Teil und so weiter. Das werden wir euch alles in einer zukünftigen Episode irgendwann mal, glaube ich, genauer erzählen, denn Aquanox wäre durchaus auch ein Kandidat, um hier mal in einer Stay Forever Hauptfolge behandelt zu werden.
Du versprichst den Leuten Sachen, ey. Meine Herren.
Ja, in der fernen Zukunft. Im Jahr 2661.
Sehr schön. Ja, genau. Ja, dann machen wir das dann. Also da ändert sich schon einiges, weil dann sind ja auch die Xbox draußen und die PS2 und dann soll das ein Konsolenspiel werden. Und dann gibt's ja auch noch den Verkauf der Firma an Joe Wood und Aquanox 2 danach. Das machen wir alles in der Aquanox-Episode.
Alexander, Ingo und Oliver haben uns auch über diese Zeit noch viel erzählt und wir veröffentlichen das Interview zu dieser Folge auch nochmal separat. Also da gibt es dann noch wesentlich mehr Informationen auch zu der weiteren Geschichte von Messe von Aquanox zu hören.
So, und dann haben wir alles zu Schleichwart gesagt, was wir sagen wollten, Christian?
Ja, ich würde doch sagen, damit sind wir mit dem Thema Schleichwart durch.
Dann vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Vielen Dank, Christian, für das Gespräch und dann hören wir uns 2661.
Oder vielleicht ein bisschen früher, wenn die Welt bis dahin nicht untergegangen ist. Daumen drücken.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss.